Geschichte und Technik digitaler Medien. Erste Vorlesung, Geschichte der Rechentechnik. Gehalten am 19. April 2012 von Jochen Kubeck an der Universität Bayreuth.
Ich begrüße Sie zur Vorlesung Geschichte und Technik digitaler Medien. Mein Name ist Jochen Kubeck, ich bin zuständig für digitale Medien in der Medienwissenschaft. Dieses Semester aber halte ich die Vorlesung stellvertretend für die Informatik, was daran liegt, dass deren Professoren für Medieninformatik noch nicht besetzt sind. Also sie haben jetzt irgendwie die Stelle ausgeschrieben und auch das Verfahren ist durch, aber der Kollege kommt wohl erst zum Wintersemester. Deswegen halte ich die für die multimedialen Systeme 1. Insofern ist sie technischer, als es eine normale medienwissenschaftliche Veranstaltung wäre, aber auch nicht so technisch wahrscheinlich wie eine informatische Veranstaltung, weil ich mir durchaus darüber im Klaren bin, dass Sie ja nun keine Informatiker sind von der Ausbildung her. Es geht um, wie es halt vom Thema heißt, um die Geschichte und die Technik von digitalen Medien. Also es geht in den ersten Vorlesungen um den historischen Teil, wo ich heute über die Geschichte der Rechentechnik rede. Dann geht es um Geschichte von Computernetzen, um Geschichte des Personal Computings. Und das leitet dann über in den systematischen und technischen Teil, wo ich über Medienformate spreche. Also im Prinzip die Dinge, mit denen Sie es in einem Medienberuf zu tun haben, digitaler Film, digitaler Ton, digitaler Text, das stelle ich Ihnen hier mal aus informatischer Sicht vor, wie sowas im Computer verarbeitet wird, worauf man achten muss bei der Aufnahme, Speicherung, Verbreitung und Wiedergabe. Und das halt so ein bisschen historisch einzuordnen. Viele der Dinge, die so passieren, versteht man erst, wenn man es aus der Geschichte sieht. Also das ist nicht, warum es sich so entwickelt hat, das liegt nicht immer im Medium selber, sondern auch an den Konstellationen, die dazu geführt haben, dass es so geworden ist und wir einfach damit leben müssen. Sie werden feststellen, die Vorlesung ist relativ dicht. Also ich rede ziemlich schnell. Ich bemühe mich immer langsamer zu reden. Das werden Sie auch merken. Am Anfang ist das dann immer konzentrierter. Und ich rede relativ kompakt. Das sind so die Erfahrungen der letzten Semester. Aus diesem Grunde möchte ich, dass Sie mitdenken und nicht mitschreiben. Das müssen Sie nicht. Ich nehme alles in Wort und Ton auf. Also ich nehme das Audio auf und die Folien, die haben Sie ja nun, also die habe ich ja nun und die stelle ich Ihnen auch zeitnah zur Verfügung. Zeitnah heißt so 1 bis 2 Wochen nach Ende der Vorlesung. Finden Sie das auf der Veranstaltungswebseite und die finden Sie über die Medienwissenschaft und dann Lehre, Sommersemester 2012, finden Sie dann entsprechend die Veranstaltung. So, und so war mit Ton und Folien. Am Ende des Semesters, also in der letzten Woche im Semester, gibt es eine Klausur, in der Sie sich dann, also zur Klausur komme ich dann noch, also auf die Sie sich dann entsprechend vorbereiten können, die auch nicht den gesamten Stoff dieses Semesters umfasst, sondern ausgewählte Teile, aber zu diesen Details sprechen wir dann später noch. So, und jetzt steige ich ein in die Geschichte der Rechentechnik, Kapitel 1 sozusagen. Der Bedarf nach automatisierter Rechnung hat sich, also das gab es immer mal schon, aber in dem großen Umfang tauchte das dann auf mit der Renaissance und mit der eigentlich Einführung auch der Zahlen, der arabischen und indischen Notation. Man hatte ja vorher im Mittelalter die römische Notation, da war an Rechnen gar nicht zu denken. Also Sie könnten Ihr ganzes Studium, mussten Sie in der Scholastik darauf verwenden, um die 4 Grundrechenarten zu können. Und in Italien gab es eine Uni, da lernte man sogar multiplizieren mit römischen Ziffern. Das änderte sich dann, als die Stellennotation der indisch-arabischen nach Europa schwappten, so über die Nordafrika-Spanien-Schiene. Und jetzt konnte man mit Zahlen, die konnte man aufschreiben, man konnte damit rechnen, man konnte damit buchhalten und einfach große Zahlentabellen wurden angelegt, insbesondere in der Buchhaltung. Das Problem bei Zahlentabellen ist aber, das werden Sie auch kennen, das Übertragen größerer Zahlenmengen ist fehlerbehaftet. Einfach weil Menschen da mal was weglassen, eine Stelle vergessen, eine ganze Zeile vergessen und diese Tabellen immer unzuverlässiger wurden. Und das ist gerade für Kaufleute ein großes Problem, wenn sie überhaupt nicht mehr wissen, was gibt es an Warenbestand, welche sind die Ein-, welche sind die Ausgänge und so weiter. Also es gab schon den Willen, wie können wir diese zunehmenden Berechnungen, die anfallen, vereinfachen. Und da gab es verschiedene Rechentricks, aber eben auch den Wunsch nach automatisierter Rechnung. Und Wilhelm Schickard konstruierte dann 1623 eine Maschine, in der man zumindest schon mal automatisch addieren und subtrahieren konnte. Sie sehen die Maschine hier auf der linken Seite in der Rekonstruktion durch Baron von Freytag-Lörringhof. Der hat das in den 50er, 60er Jahren des 20. Jahrhunderts nochmal nachgebaut. Schickards Maschine selber ist nicht erhalten, also die ist irgendwann abgebrannt und wurde dann auch nicht mehr aufgebaut. Und es gibt nur rudimentäre Aufzeichnungen, wie er sie gebaut hat. So, und das ist halt die eine Variante. Sie sehen den Hauptteil, sind da unten diese Einstellknöpfe. Damit können Sie Zahlen einstellen. Darüber haben Sie diese, Sie sehen ein bisschen aus so wie Uhrzeiger. Also da können Sie eigentlich, das ist mehr so zur Memorierung, also damit können Sie Zwischenergebnisse einstellen, aber da gibt es keine Mechanik dahinter. So, und oben können Sie dann Werte einstellen, die Sie sehen wollen. Also Sie haben eine ganze Menge Knöpfe, die Sie einstellen. Und der Haupt, also das meiste ist wirklich zur Vorbereitung der Rechnung. Die eigentliche Rechnung findet dort unten statt. Und was Sie machen, Sie stellen die Einer und die Zehner ein. Und das Interessante an der Schickard-Maschine ist nun, jedes Mal, wenn Sie von der 9 zur 0 übergehen, dann wird das linke Rädchen daneben um eins weitergedreht. Der sogenannte Zehnerübertrag. Und das ist nun das ganz Neue an der Maschine, dass sie sich meine Addition automatisch merkt. Okay, von der einen Stelle geht es zur nächsten. Wenn es über die 10 geht, sind wir hier wieder den 0, aber die nächste 10er-Stelle wird weitergerechnet. Und das geht dann halt auf 6 Stellen, sodass Sie damit größere Additionen durchführen können. Oder Subtraktionen, wenn Sie es halt entsprechend einstellen. So, Addition, Subtraktion funktioniert. Und der gesamte Rest dieser Maschine, insbesondere dieser doch sehr präsente obere Teil, dient eigentlich zur Multiplikationsvorbereitung. Sie sehen da im Hintergrund, da gibt es sogenannte Napier-Rechenstäbe und ich will das jetzt gar nicht im Detail erläutern, das ist auch für unsere Zwecke jetzt nicht ganz relevant. Das waren so Rechenhilfen, wie Sie eine Multiplikation einstellen und durch so fortgesetzte Addition ersetzen können. Und wenn Sie was multiplizieren wollen, mussten Sie oben diese entsprechenden Napier-Rollen einstellen. Das ist mit diesen Schaltern, die ganz oben auf dem Gerät sind und die über das Sichtfenster entsprechend freilegen. Das sind diese horizontalen Balken und konnten dann sehen, aha, wenn ich 17 mal 52 rechnen will, dann muss ich diese und jenen Zahlen addieren. Das gaben diese Napier-Rechenstäbe und diese Addition, um die es da geht, die führten sie dann unten aus. Das System funktionierte. Er hat es dann an Kepler geschrieben, das war ein Brieffreund von ihm, und gesagt, ja, du hast doch immer so viel Bedarf von astronomischen Berechnungen. Ich habe hier eine Maschine, die macht das alles automatisch. Es ist nicht klar, ob er sie für Kepler gebaut hat oder ob er eben gemerkt hat, er hat sie gebaut und dann kann er sie auch Kepler zur Verfügung stellen. Kepler wird damit auch nie gearbeitet haben. Aber das war so eine der Anwendungen, waren neben der Buchhaltung auch die astronomischen Berechnungen. Schickard selber hat es aber, glaube ich, gebaut, also soweit ich da informiert bin, einfach um es mal zu machen und hat gar nicht so an Verwertung oder kommerziellen Einsatz gedacht. Blaise Pascal hat sozusagen als Zwischenschritt eine Maschine entworfen, damit wollte er seinem Vater bei der Buchhaltung helfen. Die überspringe ich, die Pascaline. Das nächste Modell, was ich Ihnen vorstellen will, ist von Gottfried Wilhelm Leibniz entworfen. Das Interessante an dieser Maschine ist nämlich, dass sie ein Vier-Spezies-Automat war. Sie konnte 4 Rechenarten. Sie konnte addieren, subtrahieren, wie Schickards Maschine und die Pascaline. Sie konnte aber auch automatisch multiplizieren und dividieren. Auch hier ist die Maschine selber nicht mehr erhalten. Auch hier gibt es Rekonstruktionen. Und da Leibniz mehr aufgezeichnet hat, weiß man auch ziemlich sicher, wie er sich das gedacht hatte. Seine hakelte ein bisschen, die Rekonstruktion funktioniert. Das liegt auch an den Fertigungstoleranzen, die natürlich im 17. Jahrhundert, also da konnte man noch nicht so fein mechanisch arbeiten, wie das dann heute der Fall ist. Es gab zwar schon brillante Uhrmacher und so, aber nichtsdestotrotz, diese Maschine, die ja automatisch multipliziert, die hat dann seinen Erfinder schon ein bisschen mechanisch überfordert. Wie funktioniert das? Ähnlich wie bei der Schickard-Maschine haben Sie diesen Zehnerübertrag. Sie stellen wieder die Werte ein und ritsch, ratsch geht es dann von links nach rechts, dann haben Sie eine Addition. Und was Sie machen, eine Multiplikation, müssen Sie halt mehrfach ritsch, ratsch machen. Und dann multipliziert sich das mal 5, zack, zack, muss man ein paar Mal hin und her, beziehungsweise man kann das über diese Drehkurbel dann vereinfachen. Hatte man eine Multiplikation. Und eine Division ist ja eine fortgesetzte Subtraktion mit Rest. Und da musste man im Prinzip in die andere Richtung ziehen. Also so funktioniert, man stellt was ein. So, aber letztendlich ist die dieser Zehnerübertrag läuft durch die mechanische Bewegung des vorderen Maschinenteils und die Multiplikation wird dann entsprechend durch fortgeführte Additionen ersetzt. Ist so die erste ihrer Art, die vier Grundrechenarten kann. Und naja, wenn Sie die vier Grundrechenarten können, dann können Sie auch noch irgendwann potenzieren und logarithmisch arbeiten. Das ist so der nächste Schritt und damit haben Sie so alle notwendigen Rechenoperationen abgedeckt. Und alles Weitere, wie trigonometrische Berechnungen etc., das läuft dann über Annäherungen mit diesen Grundrechenarten. Charles Babbage hat dann im frühen 19. Jahrhundert erstmal eine Difference Engine gebaut. Und da ging es zur Polynomberechnung. Also man wollte halt so normale Kurven berechnen, zum Beispiel ballistische Kurven. Und das ist gar nicht so einfach, das rauszukriegen und hat halt gezeigt oder hat halt den Umstand ausgenutzt, dass man jedes Polynom durch wiederum andere Funktionen annähern kann oder durch Subtraktion, also durch Differenzen irgendwie dann bestimmen kann. Die Mathematik erspare ich Ihnen hier auch. Und baut eine Maschine, mit der man beliebige Polynome bis zum fünften Grad, glaube ich, berechnen kann. Aber es geht noch weiter. Also die Maschine funktionierte soweit, hat viel mehr gekostet, weil Charles Babbage, wie viele Erfinder, kein Kaufmann war, sondern Erfinder und wollte immer noch mehr und hier noch ein bisschen dazu. Und er schrieb dann den Antrag, so in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts, er wird gern noch viel mehr bauen, nämlich die Analytical Engine, mit der man jede Funktion, die berechenbar ist, auch ausrechnen kann. Also im Grunde genommen das, was wir heute einen Computer nennen, der das auch kann. Aber Sie müssen sich vorstellen, ohne Strom, das alles läuft mechanisch. Sie sehen hier unten auch, das ist ein Fragment, was erhalten ist. Und Sie sehen unten diese Walzen. Und mit diesen Walzen wird über einen Riemenantrieb im Grunde genommen eine Rotationsbewegung erzeugt, die das dann alles ausführt. Das Ganze fällt so unter den Begriff Steampunk heute. Also dass man mal guckt, wie sähe die Welt aus, die Computer hätte und alles, aber kein Strom. Wenn wir alles hätten, was wir heute haben, aber irgendwie dampfgetrieben oder mit irgendwelchen anderen Formen. So, das geht so ein bisschen Richtung Jules Verne, der ja auch den Strom dann erst recht spät in seine Science Fiction aufgenommen hat. Und so eine viktorianische Ästhetik. Ist ganz interessant, hat hier auch Bruce Sterling und William Gibson, zwei Autoren des Cyberpunks, dazu animiert, das Buch The Difference Engine zu schreiben. Und das ist genauso eines der Hauptbücher des Steampunks, nicht? Also statt Cyberpunk nimmt man dann Steampunk, wegen der Dampfmaschine. Ada Lovelace ist noch ein wichtiger Name, stand mit Charles Babbage im Briefkontakt und mehr. Historiker sind sich nicht ganz sicher, ob sie seine Geliebte war. Und sie war eine brillante Mathematikerin oder war also sehr interessiert in der Mathematik und schrieb für die Analytical Engine das erste Programm. Und schrieb so, das ist wie Poesie, man webt also mit mathematischen Formeln seine Berechnungen und gilt damit als erste Programmierer, also als erster Programmierer, Programmiererin überhaupt. Also das erste Programm, was geschrieben wurde, war von einer Frau. Insofern ist Ada Lovelace bis heute so die Fanalfigur der feministischen Informatik, die immer sagt, wir machen aber auch was und Frauen sind wichtig in der technischen Entwicklung. Das ist so ein, deswegen gibt es den Girls' Day und immer wenn Girls' Day in der Informatik stattfindet, dann hängt irgendwo ein Poster von Ada Lovelace an der Wand, um den jungen Mädchen zu zeigen, dass sie das auch können und sich nicht einreden lassen müssen, dass Technik nichts für sie sei. Es gibt eine ganze Programmiersprache, die nach ihr benannt wird, Ada heißt die, die wurde in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts oder ich glaube in den 60ern dann entwickelt, die durchaus auch ihre Anhänger hatte, also inzwischen gilt sie natürlich auch als überholt durch die neueren Programmiersprachen. Aber es gibt so einen konstanten Weg von Ada Lovelace so durch die Geschichte der Rechentechnik. So, Babbage Maschine, der Geldgeber, das englische Parlament, die entscheiden sollten, ob er das baut und die haben einfach seinen Kostenvoranschlag gesehen und sein Finanzverhalten in den Vorprojekten, haben gesagt, nette Idee, aber ohne uns. Sodass er dann verbittert starb, weil niemand seine tolle Maschine umsetzen wollte und er hatte die Pläne ausgearbeitet. Also insofern, man hätte es nur noch bauen müssen für lächerliche Hunderttausende von Pfund oder Tausende. Also wirklich ein Vermögen, was er nicht hatte und was ihm auch niemand geben wollte. Insofern hätten die Engländer hätten es sein können, dass sie den ersten Computer bauen. Bis heute sagen sie das natürlich auch, denn wichtig ist ja nicht, dass man es gebaut hat, sondern dass man es nur sich vorgestellt hat. Aber hier gilt dann, dass das wird uns noch häufiger begegnen in der Geschichte, dass die europäische, egal ob kontinental oder die englische Verwaltung oder Politik Innovation häufig im Wege steht, indem sie sagt, das müssen wir entscheiden, ob das geht, und wir geben kein Geld für so riskante Projekte. Das muss sich alles im Vorfeld beweisen oder muss an unsere Vorstellung von Politik passen. Also Technikgeschichte ist immer auch politische Geschichte. Nicht so sehr, was die Ideen der Leute angeht, aber deren Realisierung. Und Sie müssen sich vorstellen, derartige Techniken, das ist wie riesige so Start-ups heute. Also man weiß ja nicht, dass die Welt irgendwann mal Computer brauchen wird. Man sagt das halt einfach und sucht dann Leute, die das finanzieren und die da mitmachen. Das zieht sich durch die Technikentwicklung hin, und ein brillanter Kopf am falschen Ort sorgt einfach dafür, dass seine Ideen nicht umgesetzt werden und sich die Technikgeschichte dann, und nicht nur diese, aber die Geschichte dann einfach anders entwickelt. Das tat sie. Im Grunde genommen gab es natürlich den Bedarf an automatischer Rechnung weiter. Mechanische Rechenmaschinen wurden gebaut, nicht mehr so anspruchsvoll wie die von Babbage. Also wir wollen nicht mehr alles berechnen, was berechenbar ist, sondern eine Registerkasse brauchen wir. Wir brauchen für die Buchhaltung die Dinge. Und da ist jetzt Franz Trinks, Brunswiger, Grimmen, Natalis und Company, die über Braunschweig die Bürorechenmaschine vertreiben und unglaublich erfolgreich sind. Also diese Brunswiger sind einfach robust, das ahnt man da auch schon, wenn man das sieht. Also nicht sehr ehrgeizig in ihrem Anspruch. Solche Registerkassen finden Sie wahrscheinlich heute kaum noch. Also diese sowieso nicht, aber es gibt da so in wahrscheinlich so auf oberfränkischen Dörfern gibt es noch irgendwelche Bäckereien, die noch so Registerkassen haben, die noch irgendein Papier ausdrucken. Also es war lange Zeit, bis weit ins 20. Jahrhundert, war das durchaus üblich im Einzelhandel, dass man einfach was hat, was einem die Zahlen zusammen, man trägt das alles ein und dann macht man Ritsch-Ratsch und hat dann immer so die Endsumme. Und dafür war das gut, das musste dann noch übertragen werden in die Bücher, aber zumindest konnte man sich die einzelnen Additionen und Multiplikationen dann vereinfachen. Also das ist so ein ganz trockener Markt, ebenso der Büromarkt, deren prägende Figur dann später durch Hermann Hollerith eingeführt wird. Also die Hollerith-Maschinen sind ganz interessant. Was wir hier haben, ist den Speicher. Also wir haben den Bedarf, dass wir speichern. Es gibt noch eine Vorlesung zu Speichertechniken, da taucht das nochmal auf. Hollerith selber sagte gar nicht, er wollte gar nicht berechnen, sondern hatte den Auftrag, nein, er hat sich an einem Wettbewerb beteiligt, wer die nächste Volkszählung organisiert, also die Volkszählung 1890. Problem war, Volkszählungen sollten alle 10 Jahre stattfinden, aber es dauerte irgendwie 12 Jahre, die ganzen Tabellen auszuwerten, die da aufgesammelt wurden. Und sodass dann der amerikanische Senat eine Ausschreibung machte, wir suchen technische Vereinfachungen für die Volkszählung. Insbesondere eben mit neuen Maschinen. Da gab es eine Menge Einreichungen. Hollerith hat gewonnen, indem er sagt, okay, wir schicken die Leute durch die Städte und für jede Person wird so eine Lochkarte angelegt. Also da wird dann rein kodiert, Alter, Geschlecht, Rasse, Religionszugehörigkeit, wie viele wohnen hier und solche Dinge. Indem sie halt sagen, pro Spalte gibt es dann so und so viele Eintragmöglichkeiten. Sie können das Loch in der ersten Zeile, in der zweiten, dritten oder vierten machen. Und das sagt dann was. Was das sagt, das ist erstmal egal, aber also das steht auf der Karte nicht drauf. Das weiß dann hinterher die Maschine und derjenige, der die Löcher macht. Also der hat dann so eine Tabelle und weiß dann, klack, hier mache ich ein Loch rein. Hier sehen Sie mal Scientific America von 1890, stellt das vor. Und er gewann also gegen die Konkurrenz um das 3- oder 4-fache, was das Tempo anging. Sodass tatsächlich die Volkszählung 1890 mit Hollerith-Maschinen durchgeführt wurde. Hier sehen Sie auf den Folien auch, wie das vor sich ging. Also jemand brachte die gelochten Karten, die wurden dann gesammelt, verschickt. Und die wurden dann ausgewertet, meistens von den Damen. Auch das ist ein Bild, was uns in der Rechentechnik oder der Mediengeschichte häufig begegnet, dass für konzentrierte Aufgaben, die irgendwie über längere Zeit akkurat durchgeführt werden müssen, bevorzugt Frauen eingesetzt werden. Und das ist jetzt nicht sexistisch gemeint, sondern Frauen sind einfach, also so Telefonfrauen, die Fräulein vom Amt, die sind freundlicher, arbeiten irgendwie zuverlässiger. Die ersten Programmiererinnen der ENIAC, die wir noch treffen werden, sind Frauen. Hier sind die Auswerterinnen für Hollerith-Karten, sind bevorzugt Frauen, weil die einfach zuverlässiger arbeiten. So, was hier funktioniert, ist, Sie legen diese Lochkarte, hier oben rechts, der Herr, der erstellt aus so einer Liste, also eine Lochkarte, Sie legen die in dieses, das sehen Sie hier unten rechts, ich habe auch so einen Laserpointer, warten Sie mal. Das ist sowas, deswegen müssen Sie hierher kommen, weil Sie das auf den Aufnahmen nicht mehr mitkriegen. Jetzt müssen Sie halt raten. Ich bin jetzt unten rechts. Hier unten nicht, da legen Sie diese Karte rein und dann betätigen Sie diesen Hebel. Und dieser Hebel drückt eigentlich so ein Nagelbett nach unten. Und unter dieser Lochkarte ist ein Quecksilberbad. Quecksilber ist flüssiges Metall. Und oben diese Nägel ist halt immer, wenn da ein Loch ist in der Karte, dann berührt der Nagel das Quecksilber und ein Stromkreis schließt sich. Dieser Stromkreis sorgt dafür, dass diese Uhr, also diese Anzeige hier, sich um ein Feld weiter bewegt. Und die sind in dieser Anzeigetafel untergebracht. Sodass Sie am Ende des Tages nicht mehr wissen, der Herr John Smith ist irgendwie Quaker. Sie wissen aber, in unserem Distrikt gibt es so und so viel 100 Quaker. Es ist insofern anonymisiert, dass die Lochkarten im Anschließen dann auch vernichtet werden und nicht auf irgendeiner Festplatte ruhen, bis sie vielleicht mal wieder gebraucht werden. So Vorratsdatenspeicherung, man weiß, wofür man das mal brauchen kann. Sondern das wurde danach dann, die Lochkarten wurden vernichtet und man hatte die Zahlen. Sehr erfolgreich, also der Ablauf dieser Volkszählung ist, wenn man es dann mal diesen ganzen Arbeitsablauf integriert hat, funktionierte so gut, dass nach 2 Jahren die Auswertung zu Ende war. Und jetzt stand der Herr Holleritter, der klugerweise seine Maschinen nicht verkauft hatte, sondern vermietet hatte, stand jetzt mit einem ganzen Lagerhaus voller Hollerith-Maschinen da, also so Auswertungsmaschinen, und musste sich jetzt überlegen, was kann ich damit machen. Und dann entstand eben die Möglichkeit zu sagen, okay, ich biete das jetzt anderen Leuten an, also Firmen, die sagen, sie müssen auch was zählen, Personalbuchhaltung, Versicherungen, Banken etc. Und interessant wäre es natürlich, in dem Zusammenhang auch automatisch Rechnungen auszuführen. Wir haben etwas, was die Schickard-Pascal-Line, Schickard-Maschine, Leibniz-Automaten, auch die Brunswiege eigentlich nie hatten. Wir haben ein Gedächtnis. Wir können uns Rechnungen vorbereiten auf diesen Lochkarten. Denn was diese Löcher bedeuten, ist ja der Maschine dahinter völlig egal. Wir wissen aber, ein Loch schließt einen Stromkreis. Und was dieser Stromkreis dann bewirkt, oder der fließende Strom, das ist davon völlig unabhängig. Also da könnte man jetzt auch sagen, jede Lochkarte repräsentiert eine Zahl. Und wenn ich 2 Zahlen eingebe, dann gibt mir die Maschine die Summe aus. Also die Technik war ja soweit da. Er gründete die Deutsche Hollerith, also die Hollerith-Gesellschaft wurde gegründet. Es gibt auch einen deutschen Ableger, die Deutsche Hollerith-Maschinengesellschaft, die dann auch bei der Volkszählung 1939 eingesetzt wurde. Also es gibt eine ziemlich starke Verquickung der Hollerith-Maschinengesellschaft, die dann die IBM wurde. Und deswegen ist die ja auch bis heute durchaus noch als Firma bekannt. Und heute ist es so eine Firma unter vielen und Ihnen vielleicht auch gar nicht so richtig im Begriff, weil Sie keine Produkte von IBM haben. Das war aber im 20. Jahrhundert war IBM die Riesen, das war so, was heute Apple ist oder Google oder in den 90er Jahren Microsoft. Also so ein Monopolist, der große Teile der Informatisierung in seinen Händen hatte. So, und das ist die Hollerith-Maschinengesellschaft. Ich bringe die Folie deswegen, auch hier ist wieder so eine technische Verquickung, wo die Ingenieure sagen, wir bauen nur die Maschinen, wir haben mit den Einsätzen haben wir nichts zu tun. Thomas J. Watson, den sehen Sie hier im Treffen mit Hitler 1937. Und die Nazis waren ja immer sehr offen für neue Techniken. Also sie waren ja einerseits sehr rückwärtsgewandt in ihrer Ideologie, andererseits sehr progressiv, was den Einsatz von Medientechnik angeht, sowohl Radio, Fernsehen, Computertechnik. Sobald sich das ergab, wurde auch geguckt, wie man das einsetzen kann. Die IBM selber hat zwar die Gelder dann eingesackt, aber bestreitet jede Verbindung. Das waren ja unabhängige Töchter, aber nichtsdestotrotz Übersicht mit Hollerith-Lochkarten ist so eine Werbung, die in dieser Zeit noch diese Hollerith-Maschinen vorantrieb. Während des Zweiten Weltkriegs in Deutschland oder während der Nazi-Zeit und dann im Zweiten Weltkrieg auch, lebt Konrad Zuse als Bauingenieur und baut eine automatische Rechenmaschine. Hier wiederum mit dem Ziel als Bauingenieur, er möchte Ingenieursaufgaben vereinfachen, also was auch immer da anfällt, da gibt es eine Menge Berechnungen im Bauingenieurwesen und das möchte er automatisieren und war halt auch ein begeisterter Tüftler. Hier sehen Sie ihn im Wohnzimmer seiner Eltern, wie er die Z1 baut, 1936. Eine Maschine, die wiederum rein mechanisch funktioniert, angetrieben von einem Nähmaschinenmotor, sorgt er dann dafür, das können Sie in den verschiedenen Museen immer mal nachschauen, dass diese Plättchen, die alle handgesägt waren mit so einer elektrischen Stichsäge, sägt ihr diese Relais zusammen und je nachdem, wie die sich dann schieben, kann man addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren. Aber eben nicht, also das ist nicht wie heute, dass das elektrische Schalter sind, sondern mechanische Schalter. Führte dann auch dazu, dass diese Maschine ständig hakte, herhakelte. Irgendwo klappte es dann nicht, einfach weil die Fertigung, wenn sie von Hand sowas aussägen, war verblüffend, wie weit sie gekommen sind, aber so ganz funktioniert hat sie nie. Es gibt inzwischen einen Nachbau im Technischen Museum in Berlin, können Sie das sehen, die funktioniert dann besser, je nach Tagesform kann man sagen. Und was sie kann, diese Maschine, oder was Zuses Werk ist, bis inzwischen hat sich das auch international ein bisschen rumgesprochen, dass er den ersten funktionierenden Rechner gebaut hat. Also hier sehen Sie da mal von der Z3 1942 den Aufbau, ohne den jetzt im Einzelnen zu erläutern. Aber Sie haben hier schon klare Abgrenzungen in Funktionsblöcke. Sie haben den Speicher, Sie haben ein Programmwerk, ein Rechenwerk, das ist so das Herz der ganzen Maschine, ein Leitwerk, was sich um alles kümmert, und eine Ziffernein- und eine Ziffernausgabe. Das können Sie sich insofern schon mal vormerken. Es gibt eine Vorlesung zur Rechnerarchitektur. Da stelle ich Ihnen mal modernere Konzepte vor, die im Grunde genommen auf der Ebene der Blöcke genauso aussehen. Auch da gibt es Rechenwerke, Steuerwerke, Programmwerke, Speicherwerke. Das ist alles nur viel kleiner und viel schneller. Aber von der Architektur hat sich vieles aus dieser Zeit erhalten. Sie sehen auch, es gibt hier Fließkommazahlen, also Sie haben hier Mantissen und Exponenten, auch da will ich Sie mit den Details nicht behelligen, aber das war das Interessante an Zuses Maschine, er konnte nicht nur ganze Zahlen verarbeiten, sondern auch Zahlen mit Nachkommastellen, und das ist natürlich für einen Ingenieur auch sehr wichtig, dass man bei trigonometrischen Berechnungen zum Beispiel nicht immer nur auf ganze Zahlen runden kann. Das war alles in der Maschine vorgesehen, auch das Binäralphabet steckt drin. In seiner Z1 als Speicher hat er eine Filmrolle, also dann ging er halt zu den Filmstudios und gab sich so altes Filmmaterial und konnte das dann so lochen. Auch da hat er eine eigene Programmiersprache entwickelt, das Plankalkül, was wiederum als erste Programmiersprache gilt. Also sehr vieles, könnte man sagen, ist er der Vater. Man sagt es deswegen nicht, weil er halt im Nazi-Deutschland keine Möglichkeit des Technikexports hatte, und wahrscheinlich auch kein großes Interesse. Also ihm ging es ja nicht um die Wirkung seiner Technik, sondern vor allem erst noch um das Bauen. Die Zuse-Forschung ist im letzten Jahr schwer erschüttert worden, weil man bis dahin immer davon ausging, das war so ein apolitischer, unpolitischer Tüftler, der brillant war, aber leider aufgrund der Umstände dann nicht die Vaterschaft des Computers anerkannt bekam. Es stellte sich aber raus, es gibt halt neue Briefe, Tagebücher, die hier veröffentlicht wurden, dass er schon im engen Kontakt wieder mit der Führung stand. Und das ist jetzt genau die Frage, inwiefern ist er da mitgegangen? Wusste er, wozu das eingesetzt werden soll? Er hat auch Vorschläge gemacht. Da warten wir alle noch auf das große Buch der Historiker, das, ich glaube, dieses Jahr erscheinen soll, in der das mal historisch aufgearbeitet wird, seine Verquickung mit der Nazi-Zeit. Also seine Selbstdarstellung, sollten Sie jemals seine Biografie lesen, die sehr lesenswert ist, ist durchaus kritisch zu sehen, weil das seine Selbstdarstellung ist, die im Anschluss wie bei so vielen Leuten in der Zeit halt wichtige Aspekte auslässt. Unabhängig davon gilt er auch deswegen, also diese Vaterschaft des Computers, er hätte so viel geben können, aber es hat keiner zuhören können. Es ist wieder so ein europäisches Phänomen, dass hier was entstanden ist, was dann versickerte und 20 Jahre später kam das dann raus oder 10, 15 Jahre später. In der Zeit ist aber in Amerika die gesamte Entwicklung praktisch nochmal wiederholt worden. Also alle Dinge, die Zuse entdeckt hat, da hatte niemand Kenntnis von, aber die Technik, die gebaut wurde, sah sehr ähnlich aus wie diese. Das liegt natürlich auch daran, dass es so viele Formen gar nicht gibt, mit dem Material das umzubauen, also sowas zu modularisieren. Da gibt es ja nun gar nicht so viele Möglichkeiten, das zu machen. Und dass die Geschichte, auf der sie aufbauen, also von Schickard an die Mechanisierung, ja nun überall bekannt ist. So, die Z4 steht in Zürich. Sie haben auch bei Dresden gibt es ein Zuse-Museum. Also überall, es gibt dann wilde Geschichten, wie sie die Z4 abbauen und dann irgendwie Richtung Süden schaffen. Also ich glaube, in Hessen gibt es ein Dorf, wo sie das hingebracht haben und dazwischen lagern und so. Und dann die Bewohner in diesem Dorf glauben, das ist eine Höllenmaschine, die da mitbringen und versuchen, ihn da wieder zu vertreiben. Und er erklärt, nein, es ist nur ein Computer, ein was? Und das ist also interessant zu lesen, weil es eben so eine Räuberpistole ist, wie sie dann vor den Alliierten alles schnell abbauen und auf Laster und bei Nacht und Nebel dann über die Grenzen schaffen. Und dann hat es seinen Weg, also die Z4 hat dann ihren Weg nach Zürich gefunden. Um 1950 entsteht dieses Bild. Das ist nun schon eine neue, also die läuft jetzt nicht mehr mechanisch, diese Maschinen. Und da breitet sich dann diese Idee aus und wird auch im Rechenzentrum der ETH Zürich eingesetzt. Das ist so der Zentralcomputer an der ETH. Aber in der Zeit gibt es natürlich, so um 1950 fängt die Kommerzialisierung der amerikanischen Rechner an, also die Univex. Da komme ich dann später noch drauf. So, dass es im Grunde genommen keinen Markt gibt in Deutschland. Zuse gründet die Zuse AG und vermarktet seine Produkte auch und hat auch seinen Kundenkreis. Aber es ist eine kleine Firma im Gegensatz zu den viel größeren amerikanischen, sodass auch der europäische Markt dann irgendwann von der IBM dominiert wird. Die Zuse AG wird von der Siemens aufgekauft. Aber vielleicht noch eine Fußnote, die zeigt, was das bedeutet. Er wollte das patentieren lassen, seine Erfindung. Ging dann zum Patentamt und der Patentbeamte sagte, ja, das ist doch im Wesentlichen das, was schon der Babbage beschrieben hat und irgendwie, was es schon vorher gab. Erfindungshöhe ist nicht ausreichend, kann man nicht patentieren. Also müssen Sie sich vorstellen, da kommt einer mit der Erfindung für den Computer und dann sagt ihm ein Patentbeamter, das ist nicht patentwürdig. Und das führte dann auch dazu, dass der deutsche Markt also von Zuse nicht abgeriegelt werden konnte, weil das Patentamt ihm einfach die Erfindungshöhe nicht anerkennen wollte. Also ganz eigenartig, was da irgendwie die Zuse-Maschinen so begleitet hat. Und inzwischen ist es vor allem ein historisches Ausstellungsstück. Also selber, es ist dann bei Siemens aufgegangen. Siemens hat sich aber mit Nixdorf zusammengetan und die Zuse-Computer selber nicht mehr weiterentwickelt. So, im Englischen, nach Babbage kann man sagen, gab es dann noch wichtige Beiträge aus England durch Alan Matheson Turing. Ein brillanter Mathematiker, Wunderkind, also alles, was man braucht für so eine Biografie, fiel früh auf, dass er eben sehr gut in Berechnungen von, oder nein, er war ein guter Zahlentheoretiker und wurde aus verschiedenen Gründen wurde er bekannt. Einerseits eben durch die sogenannte Turing-Maschine, die ich Ihnen gleich vorstelle, dass er zusammen, also ihm ging es eigentlich gar nicht so sehr darum, einen Computer zu bauen, sondern das Entscheidungsproblem in der Mathematik zu klären. Nämlich die Frage, ob man jede Formel oder jede Funktion, die man berechnen kann, ob das auch tatsächlich berechenbar ist. Das ist ein innermathematisches Problem, kann man sagen, war lange Zeit die Frage, ist die Mathematik vollständig und kommt man auch zu jedem Ergebnis, was man will. Das ist sehr wichtig für die Mathematik, aber nach außen hin wirkte das erstmal so ein bisschen sehr akademisch und schrieb dann ein wichtiges Papier on computable numbers with an application to the Entscheidungsproblem, indem er die Turing-Maschine vorstellt und daraufhin wird er dann berufen nach Bletchley Park und Bletchley Park war von der englischen Armee das Kryptozentrum, in dem man versuchte, die Funksprüche der deutschen Wehrmacht zu entziffern. Und die waren halt alle verschlüsselt mit verschiedenen Verschlüsselungsmaschinen, besonders bekannt die Enigma. So, und Turing selber ersann verschiedene Verfahren, wie man diese Funksprüche tatsächlich entschlüsseln kann. Und bis heute, also heutzutage gilt es dann auch als ausgemacht, dass seine Beiträge kriegsentscheidend waren. Also er hat nicht den Krieg entschieden, aber er hat dafür gesorgt, dass die Alliierten über den Atlantik kommen konnten, weil sie wussten, wo die deutschen U-Boote waren. Denn die mussten immer nach Hause funken, das wurde in Bletchley Park abgehört, sind ja Funkwellen, und dann durch die Maschinen dort entziffert, sodass man sagen konnte, okay, entweder wir schicken die Konvois woanders lang, oder wir suggerieren, indem wir falsche Funksprüche absetzen, dass ein Konvoi kommt über Norden, aber tatsächlich kommt er über Süden, sodass aber die deutsche Wehrmacht hat zum Beispiel bei der Landung in der Normandie ihre Haupttruppen oben in Belgien versammelt gehabt, weil sie davon ausging, die kommen alle über Calais. Und das lag daran, dass man die entsprechenden Funksprüche absetzen konnte. Turing selber durfte nie darüber erzählen, was er gemacht hat. Bis 1970 galt Bletchley Park als Staatsgeheimnis. Und nach dem Krieg stellte sich schon vorher raus, aber nach dem Krieg wurde es ein Problem, dass Turing homosexuell war. Und homosexuell in England der 50er Jahre galt irgendwie als schweres Verbrechen, Homosexualität, sodass man ihm anbot, entweder Kastration oder eine Hormonbehandlung, die er dann zustimmte, aber dadurch wurde er hochdepressiv, sodass er 1954 sich dann das Leben nahm. Er biss in einen vergifteten Apfel, also er starb an einem, so den Schneewittchentod, den er sich ausgewählt hatte, angeblich, weil er halt von dem Disney-Film so inspiriert war. Also das hat er irgendwie immer vor sich gehalten, dass man an einem Apfel sterben kann. Man fand ihn 54 tot in seiner Wohnung. Wie gesagt, was er getan hat, galt dann bis in die 70er Jahre top secret, und seitdem ist dann klar, was er im Kriegsbeitrag geleistet hat. Hier sehen Sie mal verschiedene Varianten der Turing-Maschine, ohne dass Sie die jetzt lernen müssten. Was so eine Turing-Maschine ausmacht, zeige ich Ihnen im Kurzen. Es gibt unterschiedliche Definitionen. Das ist die von 36. Hier gibt es dann, entweder ist es ein 7-Tupel, also es hat 7 Elemente, so eine Maschine, oder ein 6-Tupel, hat sie 6 Elemente, oder ein Quintupel, hat sie 5 Elemente. Es geht aber immer um das Gleiche. Die Turing-Maschine selber ist keine Maschine, die gebaut wurde, sondern ein Gedankenexperiment, mit der er zeigen konnte, wie kann ich bekannte Probleme der Mathematik auf einfachere reduzieren und die maschinell lösen. Angenommen, ich hätte ein Speicherband, also eben so den Film oder das Fließband, was in der Zeit so die gängige Metapher ist, und auf diesem Fließband oder auf dem Speicherband kann ich eine bestimmte Anzahl von Zeichen unterbringen. In dem Fall jetzt sagen wir mal einen Strich, einen Unterstrich, also ein Leerzeichen und ein Plus. Das ist mein Alphabet, mit dem ich arbeite. Heutzutage hätte man nur noch Nullen und Einsen, aber es geht natürlich auch, indem man das Alphabet so ein bisschen größer macht. Und dann habe ich diese Turing-Maschine, und die zeichnet sich dadurch aus, dass sie in verschiedenen Zuständen ist. In dem Fall haben wir 5 Zustände, A, B, C, D, E. Und was wir noch brauchen, ist ein Programm. Ein Programm, das mir sagt, wenn die Maschine in diesem Zustand A ist zum Beispiel und sie findet auf dem Band, das ist dieser Schreiblesekopf, sie findet ein Leerzeichen, dann schreibt sie bitte ein Leerzeichen, geht einen Schritt nach rechts und bleibt im Zustand A. Das ist ein Programm. Und interessanterweise konnte Turing dann zeigen, mit diesem Programm kann man erstmal Addition, das ist hier so ein Beispiel für Addition, Addition ausführen. Wer addieren kann, kann auch subtrahieren. Wer das kann, kann auch multiplizieren und dividieren. Wer das kann, kann potenzieren. Und so geht das dann immer weiter. Und er zeigte, dass man jede Funktion, die man berechnen kann, auf diese einfachen Schritte zurückführen kann. Und damit gilt es, dass jede Formel, die berechenbar ist, kann diese Maschine auch berechnen. Das macht seine Turing-Maschine, ohne dass er jetzt die einzelne Turing-Maschine angeben muss. Ich zeige mal, wie man sich das vorstellen kann. Also wir gehen eins nach rechts, bleiben in Zustand A. Jetzt sind wir in Zustand A und finden einen Strich. Dann schreiben wir einen Strich und gehen in Zustand B über und eins nach rechts weiter. Jetzt sind wir finden kein Plus, sondern wir sind in Zustand B und finden einen Strich. Wir schreiben einen Strich und gehen eins weiter. Solange bis wir ein Plus finden. Wenn wir ein Plus finden, schreiben wir einen Strich und gehen weiter. Und wenn wir wieder einen Strich finden, gehen wir immer weiter, bis wir ein Leerzeichen finden. Dann lassen wir das Leerzeichen, gehen eins nach links und in Zustand C. In Zustand C, sobald wir einen Strich finden, ersetzen wir es durch ein Leerzeichen und gehen wieder nach links, aber in Zustand D. Und in Zustand D gehen wir so lange nach links, bis wir wieder ein Leerzeichen finden, und dann gehen wir in den Zustand E und beenden das ganze Programm. Was haben wir nun erreicht? Wir haben aus dem grafischen Bild 2 Striche plus 3 Striche das grafische Bild von 5 Strichen gemacht, also eine einfache Addition. Wir haben das Pluszeichen ersetzt durch einen Strich und den letzten Strich haben wir gelöscht. Das ist eine Addition. Und so feingliedrig kann man jetzt vorgehen, und daraufhin kann man eigentlich die gesamte berechenbare Mathematik aufbauen. Ist jetzt erstmal verblüffend, aber wie gesagt, in seinem Paper auch bewiesen. Nur eins kann diese Maschine nicht. Sie können der Maschine nicht eine Formel angeben und die Maschine entscheidet, ob sie irgendwann fertig wird. Wir haben ja hier diesen Endzustand, aber es ist das große Problem in der Informatik, bis heute ungelöst, um herauszufinden, ob ein Programm, was Sie angeben, irgendwann mal abbricht, ob es irgendwann mal fertig ist. Das ist ja die Grunddefinition des Algorithmus, ist eine Anweisung, eine Reihe von Anweisungen, die irgendwann abgearbeitet ist. Sie haben ja gar nichts von einem Algorithmus, der nie fertig wird. Und das konnte Turing beweisen. Diese Maschine kann von sich selber nicht sagen oder von einer anderen Turing-Maschine, ob die jemals den Endzustand erreicht. Und das ist dieses Entscheidungsproblem. Das ist das Unentscheidbare in der Informatik und damit auch in der Mathematik, ob bestimmte Probleme lösbar sind. War eine riesen Erschütterung, war das in der Mathematikwelt. Das gilt auch der Satz von Gödel. Es gibt Sätze, die sind wahr, aber sie können sie nicht beweisen innerhalb der Algebra, mit der sie arbeiten. Was ganz schrecklich ist, weil die Mathematik immer dachte, sie sei so ein Haus, das ist irgendwann fertig. Jetzt stellte sich raus, es gibt in diesem Haus Steine, die gehören da rein, aber ich werde nie hinkommen. Und das konnte Turing eben für solche, auf diese Art mit der Turing-Maschine zeigen. Es gibt Formeln, die kann man berechnen, aber wir wissen nicht, ob wir sie berechnen können. Ganz schrecklich, aber vor allem in der Mathematik schrecklich. So die praktische Anwendung ist eher gering. Nichtsdestotrotz hat das also große Wirkung entfaltet und diese Maschine als Denkanstoß sorgte dann dafür, dass sie im Bletchley Park, also mit diesem Modell haben sie im Bletchley Park tatsächlich auch Maschinen gebaut und Turing hat Wesentliches dazu beigetragen. Und mit diesen Maschinen wurde dann die Enigma, die Chiffriermaschine der Wehrmacht, entziffert. Hier sehen Sie das mal, das ist so ein fertiges Modell. Die sind bis heute sind ein paar enthalten. Die waren in den U-Booten drin zum Beispiel. So, und was der Trick war, da hinten gab es diese Walzen, das sehen Sie hier bei der Auflösung jetzt und dem Beamer nicht so gut. Hier sind so Walzen. Und jedes Mal, wenn Sie einen Buchstaben tippen, wandelt diese Maschine den Buchstaben, den Sie tippen, in einen anderen Buchstaben um. So weit, so einfach. Aber was die Maschine auch macht, ist, jedes Mal, nachdem Sie einen Buchstaben getippt haben, veränderte sie die Walzenstellung dahinter, sodass das E beim ersten Mal als M kodiert wurde, beim zweiten Mal als P und Sie dann nicht sagen können, okay, E ist immer M und dann mache ich einfach eine Rücksubstitution. Es änderte sich jedes Mal. Und wie konnte man nun solche Codes empfangen? Die waren alle gleich konstruiert. Und was jeder U-Boot-Kapitän mit hatte, war ein kleines Büchlein, was ihm sagte, okay, heute schaltest du die Walzen an beim ersten Signal auf diese Einstellung und dann wird der erste Buchstabe empfangen und jeweils konnte man es dann entsprechend dekodieren. Und das Buch, dieses Codebuch war aus wasserlöslichem Material, wenn so ein U-Boot dann aufgebracht wurde oder sank, dass zumindest dieses Buch zerstört wurde. Also die Besatzung egal, die ersäuft, aber das Buch selber konnte nicht gerettet werden. Aber natürlich schaffte man es auch mal, ein U-Boot aufzubringen, was gerade über Wasser war. Und wenn man schnell war, konnte man sich auch dieses Codebuch schnappen. Aber es waren recht raffinierte Codierungen mit dieser Maschine. Nur was das Problem der Wehrmacht war, dass sie zum Beispiel, also manchmal schickten sie zum Test zweimal die gleiche Nachricht. Dann wusste man, also man musste ja erraten, wie ist diese Stellung dieser Walzen. Enigmas hatte man gesammelt und manchmal auch ein Codebuch, aber das wurde dann natürlich sofort ersetzt. So, und was war ein Fehler war zum Beispiel, dass jedes Schreiben mit Heil Hitler endete. So, und da wusste man, die letzten 8 Buchstaben sind bekannt oder die letzten 12. Und durch solche, das sind so Kryptoangriffe, indem man Teile der Nachricht, das ist ein ganz gängiger Angriff, wenn Teile der Nachricht bekannt sind, kann man daraus Rückschlüsse darauf ziehen, wie der gesamte Rest der Nachricht verschlüsselt ist. Und das war eben so, ne? Die Deutschen manchmal schicken sie, oder sie schicken halt immer den gleichen, Wetter ist okay oder was, also immer so die gleiche Formel, mit der sie Statusmeldungen machten. Auch da sind dann viele Zeichen bekannt und man muss nur rausfinden, wie die Enigma dahinter funktioniert. Das wird eben Alan Turing gegen die Enigma, also es gibt so ein paar Filme, ich glaube 2 oder 3, die das so sehr dramatisch dann auch darstellen. Sicher, also Alan Turing hat das ja nicht alleine gemacht, er hat einen riesen Stab an Mitarbeitern und vielen Mathematikerinnen auch, die dort mitgearbeitet haben. Und dann haben sie zusammen diese Sprüche entziffert von dieser und der Lorenz-Maschine. Das war die andere große. Turing hat aber wesentliche Beiträge geleistet. Und dann musste man sich halt fragen, wir können jetzt deren Sprüche mitlesen, wissen aber nicht, ob wir es denen sagen sollen. Also wenn wir zu oft die jetzt aufbringen, die U-Boote, dann kriegen die das raus, dass wir sie geknackt haben. Und das waren also strategische Entscheidungen des Heereskommandos. Bestimmte Angriffe dann auch nicht zu unterbrechen, damit die Wehrmacht nicht ahnt, dass es ihr Codebuch oder ihre aktuelle Code-Einstellung geknackt war. Das Ganze galt als Top Secret, ebenso wie dieser Colossus, also eine Maschine, die gebaut wurde, nicht für die Enigma, sondern für die Lorenz-Maschine. Wiederum durch Alan Turing im Wesentlichen mitgestaltet, mit der konnten innerhalb von 3,5 Stunden so ein Funkspruch abgesendet werden. Interessanterweise galt es als Top Secret, diese Maschine bis in die 70er Jahre, und also technisch ist die jetzt nun nicht so überragend, dass man die 30 Jahre geheim halten muss. Also 1943 ist die hier gebaut. Dann wurde sie rekonstruiert und auch da gibt es wieder so eine Anekdote, dass sie dann halt mal so einen Funkspruch aus einer Lorenz-Maschine, die hatte man auch erhalten, ich glaube in den 80ern oder so haben sie in den 90ern haben sie eine, oder noch später, nee, will ich jetzt gar nicht lügen, es kann sogar auch vor 10 Jahren erst gewesen sein, haben sie einen Funkspruch abgesetzt von der Lorenz-Maschine und die mal von diesem nachgebauten Kolossus knacken lassen. Dieser Funk, das hat dann 3,5 Stunden gedauert, also alles funktionierte. Aber der Funkspruch wurde abgefangen von einem Amateurfunker, der das dann auf seinem Linux-System in 52 Sekunden dekodiert hatte. Also ganz interessant auch zu sehen, wie sich so eine Computerrechenleistung innerhalb der Jahrzehnte dann wirklich so vervielfacht hat. Auch da top secret. England sagt, wir haben die Maschinen, aber wir geben sie nicht raus. Keiner soll je erfahren, dass wir sie haben. Also auch hier wiederum an Entwicklung, sehr spannend. Turings Paper ist bekannt, so seine Paper-Maschinen als mathematisches Konzept. Aber die tatsächlichen Maschinen, die gebaut wurden und alle Probleme, die dabei gelöst wurden, die Architektur, ist alles nicht überliefert. Und als es überliefert war, war es zu spät, dann war es nur noch historisch interessant. Wir wenden uns also dem amerikanischen Markt zu, wo das Ganze ja etwas freier gestaltet wurde. Die Industrial Business Machines, also IBM, fragte sich durchaus, die haben ja immer diese mechanischen Maschinen oder diese halbmechanischen Maschinen, ob man das nicht durch elektrische Automaten irgendwie verbessern kann und betrieb also auch hier Grundlagen forschen und unterstützt Howard Aiken an der Harvard University beim Bau einer Maschine, die er auf Grundlage eines, naja, Reliktes von Babbage's Analytical Engine, die im Harvard irgendwo auf dem Speicher rumlag, wie auch immer sie von England nach USA gekommen ist, der fand die dort, fand sie sehr faszinierend, las die ganzen Aufzeichnungen von Babbage und sagte, das müsste doch jetzt 100 Jahre später oder 50 Jahre später, müsste es doch möglich sein, so eine Maschine zu bauen. So, und machte sich dran und baute eben diese IBM ASCCC an der Harvard University, den Automatic Sequence Controlled Calculator. Da kommt auch die Tradition, dass Computer kryptische Namen haben müssen. Baut die zusammen mit der IBM. Und Sie sehen das hier im Hintergrund, also das ist die Maschine, das ist jetzt nicht irgendwie die Harvard University von vorne, sondern Sie haben hier die Speicherwerke, hier können Sie 60 Konstanten einbringen, hier haben Sie 72 Speicherzähler, multiplizieren, divisieren, Einheit, funktionale Zähler, Interpolatoren, Sequence Control, Typewriter, Card Feeds, also das sind dann die Lochkarten, die Sie hier reinbringen und dann hinter Card Punch die Ergebnisse auf Lochkarte wieder ausgeben. Und Sie sehen auch, dass diese Storage Counters hier als so ähnlich wie Telefonhörer gestaltet sind. Im Grunde genommen wieder, da drehen Sie so ein Rad ein und stellen es ein auf einen Wert von 0 bis 9. Es ist also eine dezimale Maschine, was sie sehr anfällig macht gegenüber für Fehler und das war alles viel komplizierter. Aber das Binärsystem, also war ja nicht klar, dass es das Binärsystem sein muss. Bekannt ist es seit Leibniz, der schon im 17. Jahrhundert gesagt hat, man kann mit Binärzahlen viel besser rechnen, ist viel einfacher, aber es ist zu kompliziert und deswegen hat er auch seine Maschine nicht mal versucht, binär zu bauen, sondern lieber, wir machen es dezimal. Das mag auch hier die Entscheidung gewesen sein, zu sagen, also dezimal, da können die Menschen, die das bedienen, für die ist das dann einfach einfacher, die können das einstellen und die stellen ihre Zahlen 321, ich drehe einen auf 3, einen auf 2, einen auf 1 und alle anderen auf 0. Und damit wird dann gearbeitet. Sie schaffte immerhin 3 Additionen pro Sekunde, zuverlässig. Und es klang, das Ganze war dann auf Relaisbasis. Also Relais sind im Grunde mechanische Kontakte, die dann die durch so einen Zugmagneten schließen, die einen Stromkreis, so elektromechanisch läuft das. Und man berichtet davon, dass wenn diese Maschine arbeitet, klang es wie 100 strickende Frauen in einer Fabrikhalle. Also es muss schon großen Lärm gemacht haben, wenn diese Relais dann ständig anzogen. Was vielleicht noch interessant ist an der Architektur, Sie haben die Trennung zwischen dem Programm, was hier hinten ist, und den Inhalten, also den Konstanten und den Storage. Das ist die sogenannte Harvard-Architektur, so nennt man das seitdem, wo Sie Programm und Daten getrennt voneinander halten. Wir machen das heute nicht so. Programm und Daten stehen im gleichen Speicher und es kann durchaus sein, dass die Daten ihr Programm überschreiben. Das machen die ganzen Computerviren oder nicht alle, aber viele machen das und benutzen das dann, indem sie bösen Code ausführen, nein, indem sie eine Webseite aufrufen und die kann dann halt einen Teil des Programms ihres Browsers überschreiben, weil da irgendwie geschlampt wurde bei der Programmierung und plötzlich stehen Daten in einem Bereich, die von dem Computer als Programm interpretiert werden und wenn sie dann die richtigen Daten da reinschreiben, dann übernehmen sie den Rechner. Und mit der Harvard-Architektur wäre das nicht möglich, weil sie dort Programme und Daten voneinander trennen. Eine wichtige Frau in dem Zusammenhang ist Grace Hopper, wieder eine Frau, auch Mathematikerin, arbeitet bei der Marine, bis sie von Howard Aiken angefordert wurde, wir brauchen jemanden, der diese Maschine bedient, diese Mark I. Und sie war da etwas überrascht, aber gut, ich war irgendwie da, es war mein Job, also habe ich den dann auch gemacht und arbeitet sich da rein. ist auch eine der Frontfrauen der Informatikerinnen, weil sie eben nicht nur diese Maschine richtig, irgendwie diese Rädchen einstellte, sondern ganz viele wichtige Konzepte vorbrachte. Also zum Beispiel den Compiler entwickelte sie, dass sie sagt, ich programmiere das vorher in einer anderen Form und dann gibt es ein Zwischenprogramm, was meinen Code übersetzt in eine maschinenlesbare Form. Die Subroutine zu sagen, es gibt Programmbestandteile, die brauchen wir ganz oft und es ist gar nicht gut, wenn wir die immer wieder neu schreiben, sondern wir sagen, okay, greif doch mal auf die Routine zurück, die du schon hast. Später dann nicht mehr an der Mark I, war sie wesentlich beteiligt an der Programmiersprache COBOL, also der Common Business Oriented Language. Das war die Programmiersprache in den 60ern, um business-oriented Programme zu schreiben, den wir auch, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, den Jahr 2000-Bug, der war ja vor 12 oder 13 Jahren, war der ja mal ein großes Thema, weil man in den 60er Jahren die Jahreszahlen zweistellig eingab und alle fürchteten, wenn jetzt 99 auf 2000 geht, dann geht es von 99 auf 00, was von allen Maschinen als Jahr 1900 interpretiert wird, wodurch dann irgendwie ganz viele Parameter falsch eingestellt werden. Der Untergang des Abendlandes drohte und da alle diese Maschinen auch 1999 noch in COBOL liefen oder sehr viele, suchte man verzweifelt COBOL-Programmierer. Das ist wieder so ein Beispiel für technische Standards, die sich unglaublich lange halten, weil niemand einen Grund sah, die laufenden Maschinen durch andere zu ersetzen oder die Programme. Also COBOL ist, bis heute gibt es Programme, die in COBOL geschrieben sind, was sie da in den 60ern entwickelt hat. Und sie fand den ersten Computerbug, nämlich in Relais 70, Panel F, hat sich eine Motte in so ein Relais verirrt und das führte dann zu einem immer wieder auftretenden Berechnungsfehler. Und sie schrieb halt, die Motte hier hob sie auf, klebte sie auf das Papier und schrieb, first actual case of a bug being found. Also der erste Computerbug, der sich wirklich physisch manifestierte. Es war nicht das Wort Bug, was hier erfunden wurde. Die Bugs gab es schon seit der Telegrafiezeit. Also oder der Bug ist halt ein Fehler in technischen Systemen. Aber das war so im Prinzip dieses Wortspiel, first actual case of a bug being found, von Grace Hopper. Was sie aber erfunden hat, war dann das Wort und das Prinzip Debugging, also das systematische Suchen nach Fehlern. Und nicht erst, wenn es nicht klappt, sondern dass man sich schon im Vorfeld fragt, wo tauchen Fehler auf und wie kann man bei einem Programmfehler die Stelle finden, das Relais, wo es halt falsch sitzt. Aber es ist ja in der Regel kein Hardware-Defekt, sondern ein Software-Problem, also das Programm läuft nicht richtig. Und das Verfahren nennt man Debugging. Ich weiß nicht, haben Sie schon Grundlagen der Programmierung oder Konzepte der Programmierung gehört? Da haben Sie ja Ihre ersten Bugs auch schon produziert. Also dann wissen Sie ja, wie mühsam das ist, Code zum Funktionieren zu bringen. Oder am schlimmsten ist ja der Code, der tut, was ich sage und nicht das, was ich meine. Also der läuft und gibt auch keinen Fehler aus, so wie Semikolon vergessen, sondern der einfach was berechnet, aber nicht das, was man möchte. Also wenn ich dann eine Taste drücke, passiert nichts oder die Summe ist falsch und so. Also das sind die schlimmsten Bugs und die zu finden, das ist auch eine ganz eigene Kunst. Das nennt man halt Debugging und das geht begrifflich und systematisch auf Grace Hopper zurück. Und jetzt kommt der sozusagen aus dieser Harvard Mark I und verschiedenen anderen Einflüssen, auch Turings Paper, eben nicht SUSE, wird die ENIAC gebaut, der Electronic Integrator and Computer 1946. Computer, interessanterweise, in der Zeit waren Menschen. Das waren Menschen, die Berechnungen durchführen. Die nannte man Computer. Das war eine Berufsbezeichnung. Ich stelle sie ein als Computer. Und jetzt dachte man, wir machen das mal elektronisch. Elektronische Computer, Electronic und Integratoren, also die halt bestimmte Berechnungen ausführen können, insbesondere für ballistische Tabellen. Also wir finden uns in der Entwicklungszeit im Krieg. Als das losging, dachte man, wir brauchen halt für unsere Flaks, für unsere Geschütze, brauchen wir große Mengen an trigonometrischen Berechnungen, die dann Luftwiderstand alles reinhalten. Also wie müssen wir die Geschützparameter einstellen, dass wir da hinten das Ziel treffen? Das sind ballistische Tabellen, die gab es immer schon, also seit es Kanonen gibt, gibt es ballistische Tabellen, aber die waren halt früher von Hand berechnet und sehr grob und die ENIAC sollte das alles viel besser machen. Prosper Eckert und John Morley sind die technischen Leiter und Herman Goldstein ist Mathematiker, aber eben von der Armee im Prinzip der tatsächliche Projektleiter und Geldgeber, aber Eckert und Morley sind dann so die technischen Genies dahinter und die bauen in einigen Jahren halt diesen Raum. Hier sehen Sie mal den Computer. Das ist halt so ein größerer Arbeitsraum mit 70.000 Widerständen, 10.000 Kondensatoren, 17.468 Elektronenröhren. Also Elektronenröhren sind Schalter, elektrische Schalter. Was ein Relais macht, sie legen irgendwie eine Spannung drauf, dann zieht ein Magnet, wirklich der zieht so einen Schalter und legt den dann um, damit ein Strom fließt. Das macht eine Röhre voll elektrisch. Da muss sich kein Teil mehr bewegen, damit ist es viel schneller und weniger fehleranfällig, weil eben nicht ständig irgendwas mechanisch sich abreiben kann oder dann bricht irgendein Gelenk und so, das passiert dann alles nicht. Aus heutiger Sicht sind Elektronenröhren extrem empfindlich, aber aus damaliger Sicht deutlich bevorzugt vor den Relais oder noch vor den noch viel schlimmeren, diesen rein mechanischen Lösungen wie Zahnrädern oder so. Und 17.480, und wenn eine durchbrennt, kann es sein, dass, also müssen Sie alles nochmal durchsuchen und also kann das ganze Programm hinüber sein. Und das können Sie sich ja vorstellen. Es war clever gebaut, also dafür funktionierte das System verblüffend gut. Es war auch sehr redundant, also wenn eine ausfiel, gab es eine andere, die die Aufgabe übernahm. Brauchte 20 Quadratmeter, 175 Kilowattstunden, wog 30 Tonnen und schaffte immerhin 5.000 Additionen pro Sekunde, was eine ganze Menge ist. Aus heutiger Sicht nicht. Also heute ist das so, es gibt bestimmt irgendeine App, die eine ENIAC macht, also die das auch viel schneller und schöner macht. Auch das ist so ein Ding, das aus damaliger Zeit war das sozusagen die Speerspitze dessen, was man erreichen kann. Denken Sie, die Harvard mit ihren 3 Additionen, hier haben wir 5.000. Das ist schon ein enormer Sprung. Interessanterweise, als sie dann fertig war, war der Krieg zu Ende und das, wofür sie gebaut war, die ballistischen Tabellen, wurde nicht mehr in dem Umfang gebraucht, sodass sie sofort zum Museumsstück wurde und irgendwie dann nochmal so ein bisschen rumgereicht, noch einmal ab- und aufgebaut, aber jetzt eben musealisiert war. Das Problem, das sehen Sie hier auch, ist, wie wurde die programmiert? Durch Steckverbindungen. Also sie legten keine Schalter um, wie bei der Mark I, oder hatten irgendeinen Lochstreifen eingeführt, sondern sie mussten Kabelverbindungen stecken, in denen dann halt der Strom floss, sodass es durchaus sein konnte, dass sie 2 Tage lang programmieren, um dann in 5 Minuten die Berechnung durchzuführen. Das war nicht unüblich. Und die Programmiererinnen waren mal wieder Frauen, weil auch die wiederum als also sehr gut ausgebildete Frauen. Es war ja nicht einfach so, ja, steck mal rein, man musste ja genau wissen, was man tut. Es waren wieder Mathematikerinnen, die aber bereit waren, mal 2 Tage konzentriert irgendwelche Kabel zu stecken, ohne zu murren. Das waren die sogenannten ENIAC Girls. Da zeige ich Ihnen gleich noch 2 Bilder. Interessant, die ENIAC war John von Neumann, ungarischer Mathematiker, der dann im Ersten Weltkrieg also als dann die kommunistische Revolution war, zog er mit seinen Eltern in die USA, nannte sich dann John von Neumann und wiederum eines dieser Wunderkinder, der mit dem eidetischen Gedächtnis und unglaublichen mathematischen Fähigkeiten dort sehr schnell erkannt wurde als Ideengeber für militärische Forschung, zumal er auch einen großen Groll gegen die Kommunisten hatte und immer, also es war einer von denen, die immer für den atomaren Erstschlag plädierten und sagten, das sollte mal so schnell wie möglich, sollte die Sowjetunion bombardiert werden. Einer der Kriegstreiber, der bei Dr. Strangelove auch den Wissenschaftler inspiriert haben soll, wenn Sie den Kubrick-Film kennen. Also eine sehr schillernde Figur, sagen wir mal, weil er einerseits brillante Forschungsideen hatte, die bis heute verfolgt werden, andererseits eben also moralisch wenig Bedenken hatte. Also zum Beispiel seine Aufgabe war, die ENIAC, als er die sah, als er den Goldstein dann auf dem Bahnhof getroffen hat, der ihm erzählt hat, sie bauen da so eine Rechenmaschine, dachte er, okay, die brauche ich für den Bau der Wasserstoff- und Atombombe. Wasserstoffbombe noch nicht, das kam dann später. Also er war der Mathematiker im Manhattan Project und rechnete aus, okay, wenn wir diese Atombombe, wie müssen wir die über der Stadt zünden, um den Zerstörungsradius möglichst groß zu machen? Das ist ein mathematisches Problem, die Explosionslinse der Atombombe zu berechnen, damit halt der Radius danach möglichst groß wird. Das sind so Probleme und da dachte er, das ist ja prima, da haben wir jetzt einen Computer und mit dem können wir das viel besser berechnen. Und deswegen trieb er das ganze Projekt voran, setzte sich auch dazu, aber war mehr so ein wissenschaftlicher Berater, schrieb aber am Ende das Paper First Draft of a Report on the EDVAC. Also EDVAC wäre so das Nachfolgemodell der ENIAC und das war so ein internes Memo, in dem er mal alle Ideen, die er hatte, aber die anderen so hatten, insgesamt aufgeschrieben hat, zu sagen, okay, so sollte ein Computer aussehen. Das ist so Lessons Learned. Wir haben jetzt viele Computer, kennen wir, viele Ideen flossen in die ENIAC rein und wir haben jetzt gemerkt, was ein Problem ist. Und ich schreibe jetzt mal alles zusammen. Und dieses Papier gilt so als eigentlich das einflussreichste Papier in der Computergeschichte, kann man sagen, weil das die von Neumann, heute sagt man, das ist die von Neumann-Architektur, was dann wiederum die Leute auf die Barrikaden trieben, sagen, das hat der doch gar nicht gemacht, der hat doch nur aufgeschrieben, was wir so ausgemacht haben. Das war ein internes Memo. Von Neumann hat doch nie gesagt, ich habe den Computer erfunden oder die Architektur, aber er hat sich auch nicht so richtig dagegen gewehrt. Es war ihm aber möglich, diese ganzen Ideen in einer klugen Form aufzuschreiben, also mathematisch präzise, sehr kompakt und sehr gut verständlich für andere vom Fach. Insofern spricht man bis heute von der Von-Neumann-Architektur, im Gegensatz zur Harvard-Architektur zum Beispiel, wie ein Rechner aufgebaut sein soll. Und dieses Papier war unglaublich wirkmächtig, weil seitdem, nach 45 wurden alle Computer so gebaut. Ich stelle Ihnen das ja nochmal in der Vorlesung zur Rechnerarchitektur vor. Ich habe es hier jetzt nur mal ganz kurz zusammengefasst. Wir haben einen Prozessor, die Central Processing Unit, und einen Speicher. Und in dem Speicher werden die Daten und das Programm zusammen abgelegt. Man könnte es machen wie in Harvard, wir machen es aber nicht. Und dazwischen gibt es das sogenannte von Neumann Bottleneck, also den Datenregister und ein Adressregister, wo jeweils gesagt wird, okay, ich hätte gerne aus dem Speicher als nächstes den Befehl. Und dann läuft es über das Datenregister und wird von der CPU verarbeitet. Und so wird Befehl für Befehl abgearbeitet. Anders geht's auch nicht. Und man kann sagen, bis in die Mitte der 90er Jahre war die Von-Neumann-Architektur universell für jeden Computer. Es gab aber immer schon den Versuch, parallele Rechner zu bauen, also Rechner mit mehreren CPUs. Und erst so seit den 90ern ist es wirklich marktfähig. Also sie haben jeder, auch wahrscheinlich selbst ihre Smartphones, haben inzwischen zwei Rechnerkerne. Aber jeder Computer, den Sie so, also vielleicht mal nicht diese Netbooks, aber die etwas größeren Laptops und Desktop-Rechner, die haben alle Mehrkernprozessoren. Das heißt, sie können zwei Befehle gleichzeitig ausführen, müssen dann aber, und das hat von Neumann auch schon geschrieben damals, könnte man machen, ist aber zu kompliziert. Die Algorithmen werden viel schwieriger. Die streiten sich ja beide um den gleichen Speicher. Und die können doch nicht beide das irgendwie gleichzeitig in die Berechnung. Aber wenn der eine was berechnet, was der andere braucht, dann weiß man nie, wer zuerst fertig ist. Also es ist gar nicht so einfach. Was man heute macht, ist, okay, Sie können halt gleichzeitig einen Text schreiben und eine E-Mail lesen oder Musik hören. Man teilt sich den Speicher ein, das muss man schon dafür sorgen, aber die Prozesse sind voneinander völlig unabhängig. Oder im Filmbereich, wenn Sie einen fertigen Film rendern wollen, also Sie haben irgendwie das gut zusammengemischt und noch Ton rein und Visual Effects hier und dort, und wollen da jetzt den fertigen Film draus machen. Also wenige Probleme lassen sich so schön parallelisieren wie Rendering, also das Ausrechnen von Bilddaten, weil jeder Pixel für sich steht. Und Sie können da 1000 Kerne dran packen, dann geht es halt 1000-mal so schnell. Das ist das, was Pixar macht. Wenn die ihre Trickfilme ausrendern, dann haben die Renderfarmen, da sitzen dann wirklich mehrere hundert bis mehrere tausend Rechner dran. Und jeder berechnet, sagen wir mal, der berechnet das Bild, der berechnet das nächste Bild oder der berechnet in dem Bild die obere linke Seite, der die untere rechte, und die kommen sich nicht ins Gehege. Dafür wird es benutzt, aber Probleme zu beschleunigen oder die Berechnung eines Problems zu beschleunigen, indem zwei Prozessoren gleichzeitig dran arbeiten, das ist bis heute nicht so richtig gelöst. Das ist so die Von-Neumann-Architektur. Und wir kommen jetzt zur zentralen Folie dieser Vorlesung. Die Universalmaschine. Zu Beginn der 50er Jahre, also da war der Krieg vorbei und die Kriegsgeheimnisse wurden in manchen Ländern freigegeben, also USA war da deutlich entspannter als jetzt die europäischen. Zu Beginn der 50er Jahre hatte sich die Von-Neumann-Architektur für die Konstruktion einer universellen Rechenmaschine durchgesetzt. Und das bedeutet, Universalmaschine ist ein Turing-vollständiger, also nicht spezialisierter, Automat. Turing vollständig hieß ja, jede berechenbare Funktion kann diese Maschine berechnen. Und aus mathematischer Sicht ist auch Photoshop ist einfach eine Formel, die Sie berechnen. Sie haben Eingangsdaten, Sie wollen Ausgangsdaten haben. Also gerade alle Medienprobleme sind im Grunde genommen, Sie haben halt einen großen Datenraum, aber dahinter brauchen Sie Formeln. So wird es nicht abgebildet, so wird es auch nicht programmiert, aber faktisch kann man es so beschreiben. Das hat halt Turing gezeigt. Dass alles, was man bestimmen kann, auf seiner Turing-Maschine funktioniert. Es ging auch, man könnte auch Photoshop auf einer Turing-Maschine machen, wäre aber echt nicht sinnvoll. Und so ist das hier. Aber eine Maschine soll universell sein, nicht spezialisiert wie die Rechenmaschinen, nicht? Also wie diese Tischautomaten. Die können dann halt nur plus minus mal geteilt und für alles Weitere sind sie dann nicht geeignet. Sie sollte elektronisch sein und nicht elektromechanisch. Also keine Relais oder Schlimmeres, so wirklich rein mechanisch. Wie zum Beispiel bei Zuse, den kannten Sie ja nicht, aber Zuse hatte ja, die Z1 war ja eigentlich elektromechanisch insofern, dass dieser Nähmaschinenmotor die Maschine antrieb, aber alles andere lief wirklich über sich verschiedene ausgesägte Metallscheiben. Sie sollte binär sein und nicht dezimal. Also binär gab es wenig, die ENIAC war binär, die Harvard Mark I war es nicht, die lief noch dezimal. Aber ist problematisch, weil sie so viele Zustände ausrechnen. Und auch hier wieder aus mathematischer Sicht ist es völlig egal, ob Sie mit binären oder mit dezimalen Zahlensystemen arbeiten. Also bei dezimalen haben Sie halt 10 Ziffern, bei binären nur 2. Aber es gibt überhaupt nichts, was Sie in dem einen System machen können, was in dem anderen nicht geht. So, und dann sollte es digital sein und nicht analog. Analogrechner, stelle ich Ihnen noch einen vor, auch sehr wichtiger. Analoge Rechner funktionieren ganz anders als digitale Rechner. Und digital heißt, es gibt halt nur eine begrenzte Anzahl von Zuständen. Also bei binären halt nur 2, 0 und eine 1, Strom an oder Strom aus. Und Analogrechner eignen sich für eine ganze Menge von Problemen, aber sind nicht sehr, also die skalieren nicht sehr stark. Man kann nicht jedes Problem damit umsetzen. Sie sollten einen variablen Speicher haben und keinen festen Speicher. Auch da wären wieder so die Addiermaschinen, wo man ein Programm hat und alles, was dieses Programm hat, was man damit auswählen kann, ist in Ordnung, aber ich kann das Programm nicht ändern. Da gab es eine Menge Maschinen, die am Anfang eben keinen variablen Speicher hatten. Der sollte intern und nicht extern sein, dieses Programm. Also ein variables Programm, kein festes Programm, mit intern gespeichert. Problem ist ein externes Programm. Das war auch, die Harvard hatte das auch und Zuse hatte das auch. Das Programm war auf diesen Lochstreifen oder auf Lochkarten und musste, jeder Programmschritt musste wieder neu eingelesen werden. Diese Maschine hatte kein Gedächtnis, was den Ablauf unglaublich verlangsamt. Insbesondere Schleifen, die frühen Rechner hatten keine Schleifen, und wenn sie irgendwie 10-mal eine Operation durchführen wollten, mussten sie halt 10-mal hintereinander auf diesen Lochstreifen auf diesen Film das tackern, was wiederum die Programmierung enorm verlängerte. Und da kam ja dann Grace Hopper und sagt, Subroutine, wir speisen einfach einen zweiten Film ein und den immer wieder in der Schleife und so. Das ist dann damit möglich. Aber noch besser ist, wenn das Programm intern gespeichert ist, dann kann der Computer viel schneller darauf zugreifen. Es soll zusammen und nicht getrennt von den Daten gespeichert werden. Harvard-Architektur gegen von Neumann-Architektur. Auch hier, das ist möglich, aber da müssen wir 2 Speicherbereiche verwalten und das ist alles gar nicht so einfach. Wir packen das lieber zusammen und sagen, das Programm schreiben wir nach unten, die Daten schreiben wir nach oben und wir sorgen einfach dafür, dass die sich nie treffen. Und wenn es dann doch passiert, dann stürzt halt alles ab. Es soll gespeichert sein, das Programm, und nicht gesteckt, wie bei der ENIAC. Im Hintergrund sehen Sie dann auch Gloria Gordon und Esther Gersten, zwei der ENIAC-Girls, die gerade die ENIAC programmieren. Und zwar indem sie stecken, nicht? Indem halt, wie ein bisschen beim Telefon auch in der Zeit, da werden Verbindungen elektrisch hergestellt, indem eine Leitung gemacht wird. So, und das soll automatisch der Programmablauf sein und nicht manuell, also keine Kurbel, die man dreht, damit das Programm weitergeht. Und sequenziell und nicht parallel. Also ein Befehl nach dem anderen. Und das machen Computer halt bis heute. Vielleicht machen sie halt 2 Befehle gleichzeitig, wenn sie 2 Kerne oder 4 Kerne haben. Aber das meiste, was sie sehen, läuft halt auf einer CPU. So, und das ist die von Neumann-Architektur, kann man sagen, mit der wir dann auch heute arbeiten. Und tatsächlich, historisch gibt es für jedes dieser Punkte eine Alternative, die gesagt hat, wir haben es mal anders probiert. Es gibt nicht jede andere Kombination, aber das ist jetzt nicht einfach so, so haben wir es gemacht und so müssen wir es weitermachen, sondern so, andere haben es anders probiert und es gab echte Probleme und wir haben mit unserem Ansatz mehr Erfolg. Und deswegen kann man in dem Fall schon sagen, also diese Architektur ist nicht einfach historisch so übergeblieben, sondern die ist durch Trial and Error entstanden. Aber hat natürlich, also gerade diese Sache mit dem zusammen oder getrennt von den Daten gespeichertes Programm, da haben wir heute jede Menge Probleme, gerade was Datensicherheit angeht. Das hat natürlich den Vorteil, ich kann Programme schreiben, die sich selbst modifizieren. Das ist manchmal witzig oder manchmal gut, das zu haben, aber in der Regel ist es eher störend, dass ein Programm sich selber überschreiben kann. Das ist schwer beherrschbar und wird eben auch vielfach heutzutage ausgenutzt. Also ich sage mal, ich glaube 80% aller Sicherheitslücken basieren darauf, dass eben sie irgendwo hingehen und sie kriegen Daten, die sind aber vergiftet. Das ist der größte Teil der sich, also wenn Sie mal wieder lesen, irgendeine so eine schreckliche Sicherheitslücke, dann vermutlich, weil irgendein so Buffer Overflow ausgenutzt wird, der Programmcode reinschreibt. So, und die Vision, ja ganz klar, nicht, wenn man im 19. Jahrhundert geschrieben hätte, dann hätte man prognostiziert, dass um 1950 die Straßen vor Pferdemist ersticken, weil die Kutschen immer zunehmen. Das gibt es natürlich auch. Die Computergeschichte ist voller Visionäre, die sich ganz grob geirrt haben. Where a calculator on the ENIAC is equipped with 18,000 vacuum tubes and weighs 30 tons, computers in the future may have only 1,000 vacuum tubes and perhaps weigh 1,5 tons. Also das ist so eine Zielgröße. Weniger Röhren, weniger Gewicht. Popular Mechanics 1949, was natürlich niemand voraussieht und deswegen sind diese Extrapolationen auch in der Regel völlig unnötig, sind technische Weiterentwicklungen, die man schon deswegen nicht voraussehen kann, weil sie ja zu dem Zeitpunkt der Voraussage noch nicht da waren. In den 80er Jahren hat niemand das Internet gesehen, das Internet gab es schon, aber nicht wie wir es heute kennen und alle Zukunftsvisionen der 80er haben niemals da von einer vernetzten Gesellschaft geredet. Und deswegen mussten in den 90ern alle Zukunftsvisionen schnell umgeschrieben werden, weil man, also ja, das kleine Detail hatte man übersehen. Und was man hier in den 40ern übersehen hat, war einfach die Verkleinerung der Röhrentechnik. Erst zu Transistoren, dann später zu integrierten Schaltkreisen. Sodass die Gewichtsfrage gelöst wurde, der Energieverbrauch gelöst wurde, die Robustheit, was heißt gelöst, aber doch sich deutlich anders formulierte als Problem, als noch vorher. Und damit konnte die Entwicklung auch viel schneller vorangehen. Das war das eine, also Röhren und Transistoren. Und hier sehen Sie richtig dicke Transistoren, also Transistoren kriegt man noch deutlich kleiner. Aber Sie sehen ja auch mal so eine, also das ist auch eine richtig dicke Röhre, von was wir da aber gesprochen haben. Und wenn da eine durchbrennt, wie diese glaube ich auch, deswegen dieser matte Fleck hier, also wenn die durchgebrannt ist, weiß man halt, muss man lange suchen, muss man alle rausnehmen und gucken, wo es jetzt wohl geplatzt ist. Das andere Problem war der Speicher. Wie würden Sie denn binäre Daten speichern? Drücken Sie mal auf Pause, wenn Sie jetzt hören, und denken Sie mal darüber nach, wie Sie binär Daten speichern würden. Sie haben diese Lochkarten und diese Löcher in Papier, aber wie macht man das eigentlich noch? Ist gar nicht einfach. Und zwar so speichern, dass Sie es schnell verfügbar haben. Also Sie können natürlich Striche auf Papier machen und so, aber das muss ja irgendwie wieder in den Computer rein. Also das muss ja in elektrische Signale umwandelbar sein. Eine Speicherform sind die Röhren. Das ist ein Bit, was Sie hier vor sich sehen. Ein Flipflop, der speichert entweder eine 1 oder eine 0. Das ist schon gar nicht schlecht, aber für die Mengen, die man an Bits speichern wollte, reicht das nicht aus. Also deswegen brauchen Sie auch diese 17.000 Röhren. Aber wenn wir sagen, wir haben auch Transistoren, ein Transistor kann auch oder zwei Transistoren können ein Bit speichern. Aber man hat sich andere Verfahren ausgedacht. Das ist nicht das, was wir brauchen, wenn wir größere Datenmengen haben wollen. In sowas speichert man das Programm, aber nicht die Daten. Jetzt können Sie sagen, Festplatten oder Disketten, gab es ja alles noch gar nicht. Von Magnetspeichern ist hier noch gar keine Rede. Es gibt zwei Verfahren, die ich Ihnen vorstellen möchte, um zu zeigen, wie also aus heutiger Sicht absurd oder merkwürdig, dass man so Daten speichern kann, aus der damaligen Sicht aber die einzige Form und das war auch sehr zuverlässig. Zum einen haben Sie die Quecksilberverzögerungsleitung, also sogenannte Mercury Delay Lines. Die bestehen aus einer mit Quecksilber gefüllten Röhre. Auf der einen Seite ist ein Lautsprecher, auf der anderen Seite ein Mikrofon. Und jetzt wissen Sie, wie die Schallgeschwindigkeit in Quecksilber ist, 1450 Metern pro Sekunde. Und Sie schicken jetzt einen akustischen Impuls, ein Ping, auf der einen Seite rein, so 5 Mikrosekunden oder eine halbe Mikrosekunde. Und bei einer Rohrlänge von 1,45 Meter und einer Schallgeschwindigkeit von 1450 Metern pro Sekunde können Sie in dieser Röhre 1000 Bit reinpingen, die auf der anderen Seite durch das Mikrofon wieder ausgelesen werden und sobald das ausschließt, vorne wieder eingespeist. Also Sie halten im Prinzip diese Bits in Form von akustischen Wellen in so einer Röhre drin und können pro Röhre, also hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Röhren, 5000 Bits können Sie da speichern. Für 5000 Röhren bräuchten Sie deutlich mehr. Also Sie kommen hier mit viel weniger Röhren aus. Das System ist so lange zuverlässig, solange niemand mal an die Röhre klopft, um zu gucken, ob sie noch läuft, weil dann neue Schallwellen rein induziert werden. Das ist auch ein Problem. Also dieser Speicher ist gar nicht so einfach. Aber Sie haben den eingesetzt. Hier rechts sehen Sie da mal die größere Fassung in so einer UNIVAC. 120 Bit Wortlängen. Also da kriegen Sie das unter und das ist also das Verhältnis Röhre zu Bit ist hier ziemlich hoch. Und das wurde gemacht, aber wie gesagt, die Empfindlichkeit, wo es eingesetzt wird bis, heute ja nicht mehr, aber lange Zeit eingesetzt wurde, war bei Seekamp-Fernsehgeräten. Wenn Sie Farbfernsehen unterbringen wollen, müssen Sie ja auch Farbinformationen speichern. Und die Seekamp-Geräte, also aus Frankreich und in der DDR, die haben sich über Seekamp mit kleinen Quecksilberleitungen immer eine Zeile gespeichert, die Sie dann die Farbinformationen für die nächste, Sie haben immer abwechselnd die Farben dann ausgelesen. Und so konnte man also diese Technik lange Zeit noch in Fernsehgeräten benutzen. Aber Computertechnik hat also hinterher bessere Wege gefunden. Also man speichert Bits als Schalldaten. Und die andere Fassung ist, die ebenso abstrus aus heutiger Sicht ist, die speichern es als kleine Lichtpunkte auf einer Williams-Röhre. Also es ist einfach so eine Kathodenstrahlröhre, die Sie vermutlich kaum noch kennen. Also diese Röhrenfernseher, die kennen Sie noch. Aber zukünftige Generationen brauchen überhaupt keine Kathodenstrahlröhren mehr. Sie haben hinten haben Sie eine Elektronenkanone, die schießt Elektronen raus und die Elektronen werden durch ein elektrisches Feld nach oben, unten, links und rechts abgelenkt. So funktionierte Fernsehen lange Zeit. Aber eben auch Bildschirme an Computern oder für Radarbildschirme. Und was Sie haben hier so ein Punktraster und sagen, okay, hier kriege ich 2048 Wörter a 36 Bit hier rein. Also hier kriegt man vielleicht ein Kilobit rein, also 1024 Punkte werden das schon sein. Und vor dieser Röhre war ein lichtempfindlicher Sensor. Und jeweils mit ähnlich vielen Punkten, wenn hier was aufleuchtet, dann wurde hier gesagt, hier leuchtet es auf und nach hinten wieder eingespeist. Auch hier wieder so ein System, was sich selber hält. Und immer wenn ich was auslesen will, dann kann ich halt darauf zugreifen, auf dieses Bit und es entsprechend löschen und setzen. Funktionierte auch verblüffend gut. Ab 1947, als so eine Maschine vorgestellt wurde, kamen die Pressefotografen und das System hatte immer Aussetzer. Warum? Weil die mit ihren Blitzlichtern wieder falsche Bits reingesetzt haben. Auch hier. Also bei Williams, bei Quecksilberleitung darf man nicht gegentreten, bei Williams-Röhren darf man kein Licht einschalten, weil sonst der Speicher überschrieben wird. Also wir haben es mit einem flüchtigen Speicher zu tun, im Gegensatz zu den Lochkarten, das ist ein Festspeicher, der aber zugänglich ist der Maschine, ohne dass Sie in irgendeiner Form ständig Material nachschieben müssen. Die Trennung haben Sie heute immer noch. Also es gibt den Festspeicher im Rechner, der ist flüchtig, also dieser sogenannte RAM-Speicher, Read-Only Memory, Random Access Memory, darauf können Sie beliebig zugreifen, aber wenn Sie die Maschine ausschalten, ist alles weg, was in dem Arbeitsspeicher ist. Und dann gibt es den Festspeicher. Das sind die Festplatten, Disketten. Heute nimmt man dann USB-Sticks, zum Teil dann auch übers Netz irgendwie angeschlossen. Im Wesentlichen ferromagnetisch oder CD-ROMs, also optische Speicher. Die sind viel langsamer im Zugriff, haben aber den Vorteil, brauchen keinen Strom, um ihre Daten zu behalten. Und das Problem stellte sich halt hier. War aber Ende der 40er Jahre auch soweit gelöst, sodass 1951 von Eckert und Morley die UNIVAC gegründet wurde. Also die ENIAC war fertig, braucht auch niemand mehr. Und jetzt sagt eben im Gegensatz zu den europäischen Regierungen die amerikanischen nicht, okay, das war unseres, das halten wir unter Verschluss, sondern sagen, hey, ihr habt doch jetzt so viel gelernt, dann geht doch hin und gründet eine Firma. Und das durfte sich auch alles, also es hat sie niemand daran gehindert, ihr Wissen mitzunehmen und gesagt, okay, wir versuchen jetzt mal, ob jemand Computer braucht. Und 1951 kommt dann die UNIVAC auf den Markt, die hier schon mit programmierbaren Magnetband speichern. Dazu gibt es, wie gesagt, es gibt diese Vorlesung zu speichern ja noch später. Und die Kunden sind hier Banken, Versicherungen, zum Teil Militär, aber also die Hauptkunden sind wirklich im privaten Sektor zu finden. Es gibt eine Menge Zahlen dazu. Also Sie sehen im Hintergrund diese retrofuturistisch, das ist sowas, was man aus Science-Fiction-Filmen der 60er und 70er kennt, solche Bilder. Finden Sie die Magnetbandspeicher und hier vorne den Arbeitsplatz. Und also es gibt tolle Zahlen, wie viele Speicher und wie viele Berechnungen pro Sekunde und wie teuer das Ganze ist. Das spielt alles jetzt keine Rolle. Solche Zahlen können Sie im Netz auch in Mengen finden. Interessant ist, dass die UNIVAC, dieser Universal Automatic Computer, in den 50er Jahren synonym für Computer waren. Das führte dann dazu, dass die IBM ihre Maschinen nicht Computer nennen wollte, weil Computer war halt das Wort für die UNIVAC. Also das Synonym. Heute kennt es niemand mehr, auch Eckert und Morley waren wieder gute Erfinder, schlechte Kaufleute. die immer ihre Produkte weiterentwickeln wollten. Deswegen gab es nie neue und wurden relativ schnell von Remington Rand aufgekauft. Und jetzt fängt in den 50er Jahren an, dass sich mehrere Firmen diesen großen Markt der Computer erschließen wollen. Thomas J. Watson schrieb schon in den 40ern, I think, also Anfang der 40er, there's a world market for maybe 5 computers. Also ungefähr 5 Computer könnt ihr sich vorstellen. Und zwar diese großen, die sie da bauen, da wird es schon einen Bedarf für geben, aber weltweit, aber insgesamt, also so eine große Verbreitung sah er nicht. Wie gesagt, das ist wieder eine dieser famous last words, die natürlich dann im Nachhinein völlig falsch verstanden wurden und er hat das ganz anders gemeint, aber die Einschätzung, wer braucht solche komplizierten Maschinen und eben nicht diese normalen Tischrechner, die er so produziert hatte, da sah er schon einen größeren Markt, aber diese großen Universalrechenmaschinen, wer braucht das? Die Leute sind mit spezialisierten Maschinen noch zufrieden. Die IBM, insofern schon wichtig, die zu kennen, wird eben 96 von Hollerith gegründet als Tabulating Machine Company. Dann wird aus dieser TMC 1911 die Computer Tabulating Recording Company gegründet, die sich 1924 in Industrial Business Machines umbenennt, IBM. Der erste Direktor ist dann Thomas J. Watson, der sie von 1914 bis 1955 leitet und dann auch so unbescheidene Dinge sagt, wie zum Beispiel das IBM-Motto seit 1914 ist Think, sehr bekannt, und jeder Mitarbeiter hat auch so ein Think Plättchen hier auf seinem Tisch stehen. Das heißt aber nicht etwa denk mal nach, sondern wie würde Thomas J. Watson dieses Problem lösen? Was dann Apple später 97 zu dem Slogan verleitete, Think Different. Ich weiß nicht, ob es eine Beziehung gibt, aber sie ist ziemlich offensichtlich. Also Think ist schon wirklich so ein Dauerbrenner. Als Werbeslogan oder als Slogan, aber es war wirklich gemeint, think, how would Thomas J. Watson das machen? Es gibt auch, und das zeige ich Ihnen, oder das spiele ich Ihnen jetzt nicht vor, aber es gibt ein Songs of the IBM, ein Liederbuch für IBM, das finden Sie im Netz, mit Hymnen, die dann morgens gesungen wurden, auch auf Thomas J. Watson als so Firmengründer. IBM selber hatte so den Ruf, das waren so diese Business, also die Uniformierung, diese blauen Anzüge, Krawatten, hier sehen Sie seinen Sohn, der heißt zufällig auch Thomas Watson, Thomas J. Watson sogar, Junior. Also Väter, die ihre Söhne so nennen wie sich selber, die wollen gar keine Söhne, sondern Klone. Bei ihm hat er es sogar auch geschafft. Also Thomas J. Watson Junior übernahm dann, hier ist der historische Moment, übernahm dann 56 die Firma und führte sie im Geiste seines Vaters weiter und auch noch zu noch größeren Größen, bis sie dann von sich selber eigentlich unter ihrer eigenen Last zusammengebrochen ist. Deswegen, weil sie sich immer nur auf Hardware konzentriert hat und die Software als so, naja, Software, ja, das verschenken wir, ist ja nett, dass man Software braucht, aber wir bauen große Maschinen und haben einfach verpasst den Übergang in den 70er Jahren von der Hardware zur Software. So dass sie, ne, also das schlimmste Beispiel war dann MS-DOS, als dann Bill Gates mit der IBM verhandelte, ob man nicht für diese neuen PCs auch ein Betriebssystem braucht. Er hätte da gerade eins, und sagen sie, ja, ist super, nehmen wir an. Wollen Sie es kaufen? Kaufen? Nö, ach was, behalte das mal. Wir lizenzieren das immer. So, und da war der Untergang von IBM, Untergang ja nicht, die gibt es ja immer noch, aber der Abstieg von IBM besiegelt, als sie immer noch dachten, die Leute wollen Rechner kaufen oder mieten. Und die Software, die nimmt man so mit. Und irgendwann stellte sich raus, also Hardware kann jeder herstellen, aber die Software, die macht's aus. Und das haben sie verpennt, weil sie auch eigentlich von Anfang an eine Hardwarefirma waren. So wie Microsoft das Netz verpennt hat, weil sie halt so eine PC-Firma waren und dann nicht mitgekriegt haben, dass das Internet irgendwie ökonomisch sinnvoll oder wichtig sei. Und dann haben sie es versucht, aber immer so halbherzig, und bis heute kriegen sie kein Bein auf den Boden. Und mal gucken, woran Apple eingeht, aber oder Google, aber derzeit haben die dann halt das Zepter in der Hand, so erfolgreichste, dynamischste, höchst bewährteste Firma zu sein. Mal gucken, wie das damit weitergeht. Aber IBM war die große Firma im 20. Jahrhundert sicherlich. Was jetzt noch dazu kommt, technisch, der Transistor, hatte ich ja schon erwähnt, übernimmt in den 50ern die Röhre, wird 47 von Shockley, Brittain und Bardeen bei den AT&T Labs entwickelt. Auch natürlich nicht auf ihrem Mist gewachsen. Es gibt schon seit 1925 und 1934 Patente, die sie auch nutzen, aber nicht angeben. sodass Sie dann 56 den Nobelpreis kriegen für die bahnbrechende Entwicklung des Transistors. Auch da gilt in der Technikgeschichte der Satz, immer wenn einer für eine Erfindung geehrt wird, schau mal so 30, 40 Jahre nach vorne, da hat sie jemand anders schon gemacht. Aber man kann natürlich sagen, Sie haben den ersten wirklichen Prototypen gebaut, der auch funktionierte, und die entsprechende Firma gegründet, die Sie vermarktet haben. Also da passiert was, die Röhre wird abgelöst durch ein elektrisches Element, was zuverlässiger, billiger, langlebiger ist. Also alles besser, so wie schon die Röhre zum Relais. Wobei der Relais war robuster als eine Röhre. Aber hier haben wir was, das ist billiger und besser, was nicht so oft ist. Also meistens ein Abwägen. Und man konnte es noch viel kleiner kriegen. So eine Röhre hat einfach ihre Minimalgröße. Ein Transistor, da guckt man jetzt bei 22 Nanometern sind wir gerade. Also da ist vieles der Computerentwicklung verdanken wir der Miniaturisierbarkeit von Transistoren. Und als Speicher wurden diese Quecksilberröhren oder Verzögerungsleitungen und Williamsröhren durch den Ferritkernspeicher abgelöst, von Jay Forrester am MIT 1953 entwickelt. Besteht hier aus wirklich solchen kleinen Ringen aus ferromagnetischem Material, und da gibt es solche Leitungen, also ein Kreuz von Leitungen und dann noch so eine, die durch alle durchgeht. Und der Vorteil ist bei Ferromagnetismus, also wie zum Beispiel Tonbandkassetten, wenn Sie die noch kennen, oder Disketten, die behalten ihre magnetische Ausrichtung, auch wenn kein Strom mehr fließt. So, und was wir hier haben, ist, Sie sehen hier mal so ein Gitternetz, also da sind halt so wirklich so ein kleines, wie so ein Fliegengitter. Und da können Sie halt sagen, ich stelle dieses und jenes, setze ich unter Strom. Damit wird genau diese Zelle hier angesprochen, und dann habe ich hier noch den Readout, also dann kann ich hier über diese Leitung, die überall durchgeht, auslesen, was ist da für ein magnetischer Zustand, beziehungsweise das auch beschreiben. Also es war ein Schreib-Lesespeicher, Random Access, man kam schnell drauf, aber fest. Und es gab dann wirklich so Stacks von Ferritkernspeichermodulen, wie so Bienenwaben, in denen man halt seine Kilobits unterbringen konnte. Gebaut hat das für den Whirlwind. Oh ja, wir sind gleich durch. Für den Whirlwind am MIT entwickelt 1950. Ein Analogcomputer, ursprünglich gedacht als Simulation für Flugzeuge. Man wollte da Piloten ausbilden und einen Flugsimulator bauen, aber dafür war er nicht so ganz geeignet, und man merkte dann rasch, aber das Potenzial, da ist viel zu holen. Und der Whirlwind, den können Sie sich auch merken, es ist meiner Meinung nach der einflussreichste Computer in der Computergeschichte. Also Sie können daraus abziehen, das Internet geht direkt auf den Whirlwind zurück, Personal Computing geht direkt auf den Whirlwind zurück, Großrechner hat er in seiner Form auch geprägt, IBMs Vormachtstellung im Computermarkt geht direkt auf den Whirlwind zurück. Da komme ich noch drauf zu sprechen, wenn wir über Computernetze reden. Die IBM bekam nämlich den Auftrag 1950, das SAGE-System zu entwickeln, also das Semi-Automatic Ground Environment zur US-Luftraumüberwachung. Und das war ein gigantisches Projekt, was wirklich nur Regierungen stemmen können. Und da wurden derartig viele Programmierer gebraucht und eingestellt und derartig viele Maschinen gebraucht und gebaut, dass die Firma, die das hatte, danach ein so riesiges Know-how, aber auch Personal hatte, dass sie gar nicht wussten, wohin damit. Und als das Ding gebaut war, das war schon in den 50er Jahren, war die IBM von so einem Büromaschinenhersteller zum riesigen Computerhersteller geworden und hatte mehr Mitarbeiter und Know-how, Fabriken und alles, als alle anderen zusammen. Und da kam das her. Es kommt alles aus der Whirlwind, weil im Kern dieses SAGE-System war ein Whirlwind-Computer, der von der IBM dann umgebaut wurde. Also ein fantastisches Gerät, historisch fantastisch, was wir in der Vorlesung immer mal wieder, gerade im historischen Teil, immer mal wieder streifen werden. So, letzte Folie noch für die heutige Vorlesung, die IBM 1401. Also IBM baut dann ab 59 die ersten Transistorsysteme. Auch hier gibt es das Mailüfterl in Österreich von Heinz Zemmerneck gebaut. Dann ist der erste Transistorcomputer, und er sagt, naja, es ist nicht so mächtig wie ein Wirbelwind, aber es ist ja halt österreichisch ein Mailüfter als erster Transistorrechner. Hier werden die Röhren plötzlich abgelöst, und was die IBM macht, ist ab 59 zu sagen, schmeißt die Röhren weg, wir arbeiten jetzt Transistoren auf Transistorbasis, und sie haben hier diese einzelnen Bestandteile, also Prozessor Unit, die 1402 Card Read Punch, Printer, Magnetic Tape Unit, Magnetic Check Sorter. und vor allem den Kettendrucker 1403, der dreimal so schnell war wie konkurrierende Drucker, was viele Firmen dazu bemuntert hat, zu sagen, okay, wir kaufen uns so ein 1401-System, weil unser gesamter Arbeitsauflauf wird viel schneller, wir haben die Ergebnisse dreimal so schnell. Die Internetausdrucker. Es gibt einfach viele Leute, die sagen, das Wichtigste in meiner Informationskette ist der Drucker, dass ich die Daten endlich wieder lesen kann. Und das führte auch dazu, dass die IBM halt sehr großen Erfolg hatte mit solchen Kleinigkeiten, die dann dafür sorgen, dass Kaufentscheidungen getroffen werden.
Sie sehen aber mal so ein Rechenzentrum, also eine Fabrikhalle. Die Rechenkraft, die Sie da finden, die haben Sie hinten im Pool, bequem, wenn nicht mehr. Aber für so eine Bank oder eine Versicherung ist das natürlich eine große Erleichterung, die ganzen Lohnabrechnungen, Kontoabrechnungen zu automatisieren. Es gab wissenschaftliche Einsätze, aber das war gar nicht so wichtig. Außerdem war es viel zu teuer. Die Unis hatten gar nicht das Geld, sich solche Dinge leisten zu können. Aber andere Firmen hatten das durchaus. So, das ist so die Rechentechnik bis Anfang der 60er Jahre. Ich schaue mal, ob ich nächste Woche damit weitermache. Ich denke eigentlich immer so, ich komme, soweit ich komme jeweils, aber mal schauen, das gibt natürlich noch einige wichtige Punkte, die uns dann in der Entwicklung begegnen werden, gerade wenn es dann weitergeht zum Personal Computing. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich stelle das jetzt bald ins Netz, wenn die Aufnahme was geworden ist, und die Folien stelle ich dann gleich dazu. Wenn Sie Fragen haben, Sie können übrigens immer fragen, aber jetzt verstehen Sie vielleicht, was ich eingangs meinte, ich rede schnell und dicht. Ich nehme das auch nicht persönlich, wenn Sie nicht fragen, aber der Wert der Vorlesung besteht natürlich in der Interaktionsmöglichkeit. Ich habe ja die Folien, an denen ich mich festhalten kann, Sie bringen mich auch nicht raus. Also wenn Sie einen Fuß dazwischen kriegen, dürfen Sie das gerne machen. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, aber dann ist durchaus auch als Interaktionsangebot gemeint. Gut, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns nächste Woche.